Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
Moin moin und herzlich willkommen zur 178. Episode von Devils and Demons. Ich bin der Chris und bei mir sind natürlich Pascal.
Moin moin.
Und André.
Hallo.
Und heute wird es lustig bei uns. Haha. Wie authentisch. Nein, bei all den brutalen und fiesen Horrorfilmen gibt es ja ab und zu auch mal was zu lachen. Sei es Zombieland, Evil Dead 2, Cabin in the Woods, Scout's Guide to the Zombie Apocalypse oder Shaun of the Dead. Das Rezept wissen wir. Horror meets Comedy kann durchaus auch mal aufgehen. Aber wie dies unser heutiger Film, Tucker and Dale vs. Evil, schafft, das hört ihr nach unserem Intro.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Tuck and Dale vs. Evil aus dem Jahre 2010 hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,6 von 5, auf der IMDb 7,5 von 10. Der Film ist bei uns in Deutschland ab 16 Jahren freigegeben, ist ungeschnitten, die Heimkino-Veröffentlichung auf Blu-ray und DVD. Und André musste feststellen, dass es durchaus Sinn macht, mal die Disc einzulegen, um zu überprüfen, ob sie durchaus noch läuft, weil du quasi einem, ich sag mal, Filmbubble-Skandal quasi zum Opfer gefallen bist, der ja vor ein paar Jahren mal debattiert wurde, als es um eine Charge von Discs geht von dem Universum-Filmverleih. Da ein paar Filme wie Crank war, glaube ich, dabei, Iron Man, diese ganzen Erstauflagen und eben auch Tuck and Dale vs. Evil, die Discs einfach nicht mehr gehen.
Ja, genau, da gab es ganz viele in den einschlägigen Filmforen, Filmsammlerforen, Discforen gab es viele Threads dazu eben und ja, wie du sagst, dass da eben eine Charge dabei war, die oder deren Langlebigkeit wohl nicht die beste war und dazu gehört unter anderem eben auch die Disc von Tucker and Dale und ja, ich wollte gestern noch schön den Film gucken, mir gestern Abend und leg die Disc halt erst in meinen UHD-Player. Und da hat er sich erst kurz totgeladen und dann sagt er mir, aufgrund von Kompatibilitätsproblemen nicht abspielbar. Und ich schon so, hä? Disc rausgeholt, kurz mal wieder drüber gewischt, wieder rein, selbe wieder. Ich so, okay. Dachte halt irgendwie erst manchmal, gerade bei diesen alten Discs, die immer noch diesen Online-Features gearbeitet haben, musst du teilweise ja den Player updaten, damit die das abspielen kann. Aber ich dachte mir, ja, come on, der Player ist ja super neu. Aber dachte mir, okay, vielleicht hat die Disc irgendwie ein Problem mit dem. Xbox angemacht, da reingeschmissen. Blackscreen, nichts passiert. PS4 angemacht, da reingeschmissen. Blackscreen, nichts passiert. Also, meine Disc ist wohl hinüber.
Ja, ist mir tatsächlich auch vor kurzem passiert. Ist zwar nicht von Universum, aber vielleicht trotzdem aus derselben Charge. Und manche würden auch sagen, zum Glück geht sie nicht mehr, weil es ein Konzertfilm von U2 war. Aber die ging tatsächlich auch nicht mehr. Und da dachte ich auch so, okay. Aber ja, wir sind ja immer dafür hier und loben die analogen physischen Medien und man muss alles im Regal haben und so weiter, weil die Streaming-Dienste, wer weiß, ob sie einem das nicht irgendwann wegnehmen oder die Sachen verschwinden. Ja, jetzt haben wir auch mal das Gegenteil, das Gegenargument dafür geliefert, ne? Weil ich hatte ja empfohlen letzte Woche dem Home of Horror-Channel von Amazon, da ging der Film.
Ja. Ja, das Ding ist halt, also es war jetzt meine erste Blu-ray tatsächlich, zumindest wissentlich. Vielleicht stehen noch mehr Blu-rays im Regal, die nicht mehr gehen. Muss ich noch mal checken dann. Ich habe nämlich auch noch ein paar andere aus der Charge, Crank
und so. Ich habe ein bisschen Angst um Crank 2, wollte ich gerade sagen. Der soll ja auch betroffen sein.
Den habe ich auch, nämlich genau. Also ich weiß es nicht, aber es war jetzt wissentlich meine erste Blu-ray im Regal, die mir hops gegangen ist. Ich hatte das früher halt bei DVDs. Ich habe schon ein paar DVDs gehabt, die früher war das so bei den DVDs meistens, die sind die so ausgelaufen. Dann hatten die plötzlich so ein Wasserschaden, sah so ein bisschen aus. Und das hatte ich bei ganz vielen Discs so natürlich auch von diesen Sublabels, ne, die eher dann so die Genre-Sachen machen, welche Kannibalenfilme in irgendwelchen alten Hardboxen so von XXS und sowas. Da hatte ich ein paar, die kaputt gegangen sind über die ganzen Jahre. Aber es war jetzt meine erste wissentliche Blu-ray.
Ja. Wir bleiben, halten euch auf dem Laufenden, falls da mal uns sowas unterkommt. ich werde tatsächlich nach dem Podcast mal Crank 2 reinlegen.
Ja, Tuck and Dale kostet 9 Euro, vielleicht kaufe ich mir auf irgendwann mal neues, sonst auch nicht die Welt.
Das werden wir noch prüfen, ob es das wert ist. Das erfahrt ihr im Laufe der nächsten Minuten. Der Film hat tatsächlich in Deutschland seine Premiere auf unserem heißgeliebten Fantasy-Filmfest gehabt. Und zwar im August 2010, hat weltweit 5 Millionen Dollar eingespielt. Ich konnte jetzt nicht rausfinden, wie viel der Film gekostet hat. Aber ich gehe mal davon aus, dass es weniger als 5 Millionen Dollar waren. Regie geführt hat Eli Gregg, der hat Little Evil gedreht. Der war, glaube ich, das war ein Netflix-Film, wenn ich mich nicht ganz irre. Und was ich interessant finde, ich weiß nicht, Pascal, vielleicht weißt du das, vielleicht hast du das mal mitgekriegt, es sollte 2013 eine Zombieland-Serie geben und er hat auch den Piloten gedreht und den gibt es auch tatsächlich, aber die Fortsetzung der Serie wurde dann seitens des Senders abgelehnt und das Projekt wurde dann gecancelt, aber es gibt zumindest eine Pilotfolge. Ich habe davon gar nichts mitgekriegt. Hast du da was irgendwie mal gehört von?
Nee, aber ist das, war das von Amazon? Weißt du das?
Ah, das weiß ich gar nicht
mehr. Weil die haben doch immer, oder wobei es ja nicht nur Amazon, aber es gibt ja oft diese Pilot-Seasons, wo dann quasi einfach nur ohne Ende Piloten produziert werden und dann guckt man mal. Das ist ja spannend. Nee, wusste ich tatsächlich überhaupt nicht. Wäre das dann auch mit, mit Alan Tudyk und...
Ach so, okay. Nee, wäre es nicht. Das waren, also die Schauspieler, die kannte ich tatsächlich alle jetzt nicht großartig, waren jetzt keine großen Namen und logischerweise auch keine aus dem Film. Das war ja zu dem Zeitpunkt, haben ja noch nicht so viele Hollywood-Stars in Serien mitgespielt. Aber finde ich auf jeden Fall interessant. Und mehr hat er auch gar nicht gemacht. Ich habe doch gehört, es soll noch eine Fortsetzung geben zu Tucker and Dale vs. Evil. Aber ob das Sinn macht, das können wir auch später nochmal besprechen. Im Cast ansonsten ein paar Gesichter, die man durchaus schon mal gesehen hat oder zumindest Stimmen, die man schon mal gehört hat. Also Tyler Labine, der hat in Escape Room mitgespielt und auch in Little Evil von Eli Gregg. Katrina Bowden hat in dem Sequel zum Piranha-Remake mitgespielt, in American Pie 4, Scary Movie 5. Aber vor allem Alan Tudyk, der dürfte durch sein Voice-Acting bekannt sein. Also ich glaube, eine seiner bekanntesten Rollen dürfte die in Rogue One gewesen sein, als er den K2SO gespielt hat, den Druiden, also nicht gespielt, gesprochen hat. Und generell macht er sehr, sehr viel Synchronstuff. Und wer ihn jetzt hier auch in diesem Film um O-Ton mal gehört hat, der kann sich das auf jeden Fall auch vorstellen. Der, würde ich mal sagen, ist mit seiner Stimme noch begabter als jetzt so direkt als Schauspieler, würde ich fast behaupten. Bevor wir einsteigen, Pascal, was sagt denn der Filmverleih, wie er uns den Film hier anpreist? Mit welcher Inhaltsangabe? Wenn schon die Disc nicht funktioniert.
Mit den besten Vorsätzen für ein friedliches Männerwochenende machen sich Tucker McGee und Dale Dobson auf den Weg zu ihrer Ferienhütte in der Wildnis West Virginias. Als sie auf dem Highway fast mit einer Gruppe College Kids kollidieren, ahnen die gutherzigen Hinterwäldler nichts Böses. Doch genau das stellt sich ein, als sich beide Gruppen in der Einsamkeit erneut begegnen. Dales schüchterne Einfalt und die Vorbehalte der Studenten gegen das rustikale Äußere der Hillbillies lenken die Ereignisse in eine fatale Richtung. Dass Tucker und Dale die hübsche Allison vor dem Ertrinken retten, interpretiert ihre Clique als Entführungsversuch. Als die properen Camper beginnen, sich gegen die vermeintlichen Psychokiller zur Wehr zu setzen, geraten die Kumpels unfreiwillig in ein Gemetzel, in dem ein Student nach dem anderen auf skurrile Weise das Zeitliche segnet.
Boah, der erzählt auch schon ganz schön viel, die Inhaltsangabe, ne? Muss man ja sagen, würde ich behaupten.
Ja, ich mag vor allem die Beschreibung, die properen Camper.
André, du hast den Film logischerweise vorher schon mal gesehen.
Ja, habe ich.
Wie sind deine Erinnerungen an den Film gewesen? Was blieb dir in Erinnerung? Was hast du jetzt erwartet quasi für den Rewatch?
Ja, das ist so ein Ding. Ich habe echt noch überlegt so. Also ich hatte, das ist ja so ein Film, der auch ja in der Horror-Bubble ja generell doch eher gefeiert wird. Natürlich immer in einen Topf so ein bisschen geworfen mit Cabin in the Woods, so als Persiflage eben. Und ich weiß auf jeden, also ich wusste auf jeden Fall, dass ich ihn damals schon mochte und dass ich den auch sehr geschätzt habe irgendwie für das, was er macht, weil es das ja so in der Form halt vorher noch nicht gegeben hat. Einfach eine schöne Idee. Ich war mir jetzt aber gar nicht mehr so sicher, ob das jetzt für mich damals der Schenkelklopfer war oder ob ich halt einfach eher so aus Genre-Kenner-Gründen das so gefeiert habe. Ich habe den, glaube ich, das erste Mal auch tatsächlich allein gesehen. Ich habe auf jeden Fall nicht auf dem Filmfest gesehen, ich habe ihn zu Hause gesehen das erste Mal. Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob das mit einer Gruppe war oder alleine. Ich meine alleine tatsächlich. Deswegen, ich habe, glaube ich, jetzt noch nie so das Tucker and Dale Party-Erlebnis gehabt. Also ich kann mir vorstellen, dass der gerade eben auf dem Filmfest zum Beispiel schon echt ein Publikumsanheizer war. Das glaube ich schon.
Das glaube ich, ein guter 22-Uhr-Film, ne?
Das kann ich mir gut vorstellen, dass er da so einen Saal doch zum Beben bringen kann, so auf jeden Fall, unter Genre-Freunden. Aber ja, also ich wusste, ich mag den. So, ich habe jetzt auch echt lange nicht gesehen, tatsächlich echt ein paar Jahre. ich wusste schon, ich mag ihn, aber ich war mir nicht mehr so sicher, ob das jetzt so ein Lachflash-Garant für mich war oder ob das eher einfach so ein Hinnehmen, Schmunzeln und Wissen, wie es gemeint ist, Ding so. Das war so meine Erinnerung daran. Und ja, alles weitere dann gleich.
Vielleicht war das auch die Revenge of the Disc, dass du sie so lange nicht eingelegt hast.
Vielleicht hat sie mich quasi damit, genatscht, so nach dem Motto, das hast du jetzt davon.
Pascal, wie sah es bei dir aus? Du hast den Film auch vorher schon mal gesehen. Wann war das letzte Mal? Weißt du das noch?
Oh, ich glaube vor 2 oder 3 Jahren.
Also noch ein bisschen frischer, ne?
Genau, da war ich auch ewig auf Netflix. Und da lief er mindestens 2 Mal bei mir durch. Und jetzt meine Erwartungen haben sich dann, also dadurch, dass er halt bei mir relativ frisch noch in Erinnerung war, haben sich die Erwartungen jetzt auch ziemlich 1:1 erfüllt. Also ich war vorher schon, mochte den vorher schon ziemlich. Und er hat mir abermals Spaß gemacht.
Ja, bei mir war es so, ich habe ihn ja bei uns auf die Liste gesetzt und dachte so, ja, eigentlich fandst du den damals cool. Bei mir ist es auch so ein bisschen wie bei anderen gewesen. Es ist halt auch schon viele Jahre her, dass ich den gesehen habe. Und ich dachte auch, ja, doch, den hast du doch als ziemlich witzig in Erinnerung. Dann habe ich so auf meine Letterboxd-Wertung geguckt und dachte so, aber irgendeinen Haken muss der Film gehabt haben, weil so ganz zufrieden sah meine Wertung nicht aus. Umso gespannter war ich dann. Das Ergebnis erfahrt ihr dann auch von mir gleich. Interessant fand ich, also der Film kam ja 2010 raus, der war aber schon 2007 fertig abgedreht. Das ist so ein bisschen irgendwie, finde ich, das gleicht sich so ein bisschen mit Cabin in the Woods, der ja auch, André hat es eben schon gesagt, thematisch von seinem Meta-Horror ja auch ein bisschen ähnlich angelegt ist und da ja auch ein paar Jahre in der Schublade lag sozusagen. Das passt ganz gut. Und dann würde ich sagen, steigen wir mal ein. Pascal hat im Prinzip schon den ganzen Film erzählt, unfreiwillig, aber wir können ja trotzdem noch mal ein bisschen ins Detail gehen. Also wir haben es hier mit 9 College-Studenten zu tun, die gerade auf dem Weg auf einen Campingausflug in den Appalachen sind, genauer gesagt in West Virginia. Und die jungen Leute stellen dann fest, dass sie ihr Bier vergessen haben. Und das geht natürlich gar nicht, weil wo soll man im tiefsten Wald noch Bier herbekommen? Also müssen sie vorher einen Halt an einer Tankstelle machen. Und dort treffen die jungen Leute dann auf die beiden Handwerker und ja, zumindest rein optisch, Hinterwäldler, Tucker und Dale. Und die beiden denken auch, oh komm, da stelle ich mich doch mal vor, das macht Dale in dem Fall. Aber er wirkt auf die jungen Leute eher so ein bisschen wie so ein Psychopath, weil er sich auch ein bisschen tollpatschig anstellt. Und am Ende sorgt seine Vorstellung eher dafür, dass die jungen Leute Angst kriegen und in Panik verfallen und ganz schnell von der Tankstelle dann abhauen, damit sie ja nicht in der Nähe bleiben müssen, diese 2 seltsamen Leute. Und da steckt ja schon gerade in dieser Anfangssequenz sehr viel drin. Ich meine, allein West Virginia, wir haben noch alle, na gut, ob wir ihn jetzt noch so genau im Kopf haben, weiß ich nicht, ist ja schon ein paar Jährchen her, aber den Wrong Turn Podcast von uns, also die Wälder von West Virginia, die sind ja allseits bekannt. Und der Film, der beginnt ja auch schon mit diesem Shot von oben, mit diesem Blick auf den Wald von oben. Das ist auch so ein ganz markanter Shot aus so Backwoods-Horrorfilm. Und auch wenn sie, da gibt's ja noch diese Szene, an der sie auf der Landstraße nebeneinander herfahren, also unsere Tucker und Dale in ihrem Pickup und die Jugendlichen in ihrem Gefährt. Und wie denn so Tucker und Dale dort so in Zeitlupe gezeigt werden, wie sie fahren, was sie automatisch irgendwie so ein bisschen gruseliger oder so ein bisschen, ja, wie sagt man, schmuddeliger macht, als sie eigentlich sind, weil da einfach so Drama eingebaut wird in die Szene, wo eigentlich gar kein Drama ist. Und auch sehr gut, wie Tucker und Dale dann dieses Gespräch führen über die jungen Leute, was schon so ein erstes Zeichen für diese Perspektivverschiebung ist, wie ich finde, weil sie einfach über die jungen Leute reden, als wären die jetzt die ungewöhnlichen Leute dort in dem Setting, ne? Also als wären nicht Tucker und Dale jetzt irgendwie falsch in diesem Szenario, sondern die Jugendlichen. Ja, und ja, die sind ja schon ein bisschen so und muss man auch ein bisschen vorsichtig mit umgehen mit den Leuten. Wer weiß, was mit denen ist. Und dann läuft im Hintergrund natürlich auch die Banjo-Musik, die natürlich seit dem Film Deliverance auch ein großes Trademark für den Backwoods Film oder für den Survival-Film sind. Also ich muss sagen, den Anfang, doch, den fand ich schon ziemlich smart und clever, wie er da mit den Referenzen umgeht, Pascal.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist halt, ja, also ich mag's auch. Ich mag, wie wir die Teenager im Auto sehen, die dann natürlich halt einfach nochmal von der ersten Sekunde überspitzt sind. Da scheinen schon so diese ersten Spoof-Vibes durch. Also es ist schon so ein bisschen du hast natürlich halt deine typische Gruppe von vergleichsweise eindimensionalen, stereotypen Teenager, die dann da halt in die Wildnis sich auf den Weg machen und die sind halt hier einfach nochmal so auf, ja, 110 gedreht in ihrer Albernheit, in ihrer Klischeehaftigkeit. Ich meine, wir lernen da ja unsere Hauptfigur kennen und ich liebe einfach, dass diese Figur Chad heißt, weil er halt einfach ein echter Chad ist mit seinem Kragen, der nach oben, mit diesem hochgestellten Kragen und einfach der Ultra-Duschbag ist und,
ich würde sagen, er ist ganz schön proper.
Ja, er ist auf jeden Fall ein ganz schöner proper Chad, das kann man sagen. Das ist schon ganz gut und ich glaube, das Einzige, was ich so an diesem Anfang, was ich immer wieder denke, so, ach man, das, ich glaube, ich hätte es fast noch witziger gefunden, wenn der Film so ein bisschen länger seine Maske aufbehalten hätte, was er eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, eigentlich gar nicht tut. Also ja. Es ist ja so, du hast ja gesagt am Anfang, wir sehen dann in dieser Parallelfahrt, wird uns so dieses typische, ah okay, die Teenager kommen in die Wildnis, in der Wildnis sind diese gruseligen Typen und es wird einem so ein bisschen suggeriert, dass die vielleicht böse sein könnten und dass die dann auf die lauern und wir haben es ja in 1 Million anderen Backwoods-Slashern schon erlebt, was da eigentlich passiert. Aber der Film macht dann relativ schnell klar, also an dieser Tankstellenszene bekommst du dann mit, okay, die sind eigentlich lieb. So, und ab jetzt ist das quasi dann die Prämisse und der Gag und das ist ja auch gut, aber wenn der Film noch 10 Minuten länger damit, sag ich mal, hinter der Hand gehalten hätte, hätte ich es vielleicht noch witziger gefunden. Oder dann wäre es vielleicht noch so ein bisschen so, oh krass, mehr so, fast schon so eine Art Twist geworden.
Da ist es fast, André, interessant wäre es gewesen. Ich habe es leider zu spät erst gelesen und ich habe leider auch die DVD nicht ich habe die Blu-ray damals auch irgendwann verkauft. Auch da musste ich überlegen, warum ist das der Fall? Deswegen, also ich war wie gesagt, um überlegen, irgendwas an dem Film muss mir nicht gefallen haben. Aber dazu, wie gesagt, später mehr. Aber auf der DVD, ich weiß nicht, ob es auf der Blu-ray ist. Hast du die Verpackung gerade griffbereit? Nee, ne?
Nee.
Ja, deswegen, das hätte mich jetzt interessiert. Es soll, zumindest auf der DVD, gibt es den Film aus der Perspektive der College-Kids. Also quasi nicht aus der Perspektive von Tuck and Dale erzählt, sondern aus der Perspektive der College Kids und die dann halt wirklich denken sozusagen, dass Tuck and Dale logischerweise wie in einem echten Horrorfilm Mörder sind sozusagen. Und da habe ich jetzt überlegt, wo Pascal das auch gesagt hat, ob das zumindest für die Spannung nicht fast förderlicher gewesen wäre, wenn sich erst im Laufe des Films entpuppt, dass Tuck und Dale eigentlich völlig harmlos sind. Wie siehst du das? Oder geht für dich das Rezept so auf?
Also gibt's auf der Disc einen kompletten Recut oder was?
Steht in der IMDb drin. Ich konnte jetzt leider mangels Disc nicht prüfen.
Okay, aber also wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt, tatsächlich. War mir jetzt komplett neu.
Vielleicht ist es auch nur ein Zusammenschnitt, der dann das so darstellt. Das kann natürlich auch sein.
Okay.
Konntest du mir jetzt auch nicht vorstellen, dass der ganze
Film ist. Also es jetzt einen kompletten Director's Cut gäbe mit einer anderen Sichtweise, das war mir jetzt echt komplett neu bei dem Film. Das hat mich sehr überrascht. Nee, weil ich finde halt, also dass das so ein Recut, ja, wäre halt ein netter Bonus, aber wird ja, finde ich, für mich wäre das ein ganz anderer Film. Und dann würde ja auch die ganze Prämisse des Films kaputt machen eigentlich. Ich verstehe schon auch, was Pascal meinen wird, von wegen, wenn man das am Anfang so ein bisschen hinterm Busch hält, dann bleibt halt, dann kommt der Twist halt besser, wenn dann nachher rauskommt, ach, die sind gar nicht die Bösen. Aber ich finde eigentlich ist genau das Ding, dass der Film das von Anfang an eigentlich direkt klar macht so und man lernt ja auch dann eben, weil die beiden sind ja nun mal die Hauptfiguren und man lernt sie dann ja auch recht schnell dann ja auch kennen mit dem ersten Gespräch dann da eben von wegen ich traue mich keine Frauen anzusprechen und so und man weiß ja halt direkt eben, dass es keine geisteskranken Killer sind, sondern einfach zwei normale Dudes, die halt gerne in der Waldhütte chillen und Holz hacken so. Und von daher, also, ich weiß nicht, ich finde, das wäre der falsche Film irgendwie doch geworden. Um des Twists willen vielleicht, von mir aus, aber ich finde, dass wie er es inszeniert, eigentlich genau, wie es sein muss für mich. Also für mich ist am Anfang an schon klar, dass eben natürlich das Ganze hier getauscht ist, das ganze Rollenbild des typischen Genres und das funktioniert für mich so.
Man hätte es natürlich vielleicht, da würde ich Pascal recht geben, also ich weiß nicht, ob Pascal mir da wiederum recht gibt, aber man hätte es vielleicht zumindest ein paar Minuten noch aufsparen können, bis zu der Szene, als Allison ins Wasser fällt. Also einfach nur vielleicht 10 Minuten länger noch sozusagen.
Ja, das vielleicht so. Genau. Also ich kann auch sein, dass das halt echt, also das natürlich, umso länger du das aufrechterhältst, umso mehr geht dem Film natürlich dann zeitflöten, lustig zu sein, ja. Weil das ist ja die Basis dafür, warum der Film witzig ist. Entsprechend, ja, wäre das, also wenn es ein paar Minuten gewesen wären, keine Ahnung. Aber es ist halt, es löst sich so ein bisschen an der Tankstelle, löst sich das so ein bisschen unspektakulär auf. Aber das ist jetzt auch kein großer Kritikpunkt, nee, den ich an dem Film habe. Das ist einfach nur etwas, wo ich immer denke, so, ach ja, ja. Also
das ist das, was ich meine,
ne? Umso länger du es so funktionieren könnte.
Umso länger du es aufrechterhältst, umso umso mehr am Ende wäre es dann wieder doch ein generischer Slasher gewesen eigentlich so. Ne? Also,
ja, ja, genau. Ne, also,
du musst da jetzt aufpassen. Aber ich gebe schon recht, so, ja, vielleicht bis nach dem Wassersturz irgendwie, wenn man dann den Twist gemacht hätte, ach, guck mal, die sind gar keine Mörder, hätte sicherlich mal, gebe ich dir recht, wäre vielleicht spektakulärer gewesen. Aber halt, wie gesagt, umso länger der Film das ernsthaft aufrecht gehalten hätte als Backwoods-Slasher quasi, umso mehr hättest du halt verschwendet von deiner eigentlichen Prämisse so.
Ja, aber prinzipiell klingt es trotzdem nicht verkehrt, finde ich, wenn man so die ersten 15 Minuten doch aus der Perspektive der Kids hätte gelassen, das hätte, glaube ich, auch noch funktioniert, aber vielleicht, also falls irgendjemand dieses Feature irgendwo findet auf YouTube, der Faktenchecker kann ja vielleicht schon mal gucken, ob er es findet. Faktenchecker? Ja, gut. Nickt mir zu. Ja, ansonsten ist es nämlich so, dass das eigentliche Vorhaben von Tucker und Dale darin besteht, dass sie eine Waldhütte renovieren wollen, die sie sich dort erworben haben, mitten im Wald, und dass sie dort dann einfach einen gemütlichen Angelurlaub, einen Angelausflug, einfach ein paar Tage chillen wollen, mit eben einer Angel, ein paar Bierchen und die beiden Freunde eben zusammen. Und das ist natürlich auch direkt wieder die Anspielung Pascal, ne? Also allein die Hütte, die sieht halt aus, als wäre sie sofort aus Evil Dead entsprungen oder aus jedem anderen x-beliebigen Backwoods-Film, aber die Evil Dead-Hütte hat ja sozusagen einen Trademark da auch gesetzt. Ich merke schon, Trademark ist heute mein Wort der Folge. Und in dieser Hütte auch viele schöne Anspielungen, allein diese Knochenreste dort, die dort schon an der Decke so hängen, quasi als Gelande und als Schmuck sozusagen. Und man sofort natürlich an Texas Chainsaw Massacre denkt. Zumindest wir dachten das, aber Tucker und Dale dachten eher, dass dort früher ein Archäologe gewohnt hat. Das fand ich sehr süß auch. Und diese ganzen Zeitungsartikel, das kennen wir natürlich auch alles aus diversen Horrorfilmen, wenn dort die Killer irgendwie an den die Wände damit tapezieren mit den Artikeln über sie und so weiter. Das sind schon diese ganzen kleinen Referenzen, die machen auch einfach Spaß und Lust auf mehr, würde ich sagen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Das Referenzgame in dem Film ist natürlich stark, ist auch wichtig natürlich für den Film, wenn er halt eben, ja, eigentlich, ja, der Film ist ja eigentlich einfach nur eine Anspielung und dann halt ein Spoof dessen, was man schon eine Million Mal in anderen Filmen gesehen hat und was man so gut kennt und was man auch so liebt. Und deswegen ist es natürlich einfach super wertvoll für den Film, möglichst viele Referenzen einzubauen, weil darüber freust du dich dann, darüber lachst du dann, das ist irgendwie toll. Und ja, und wie dann halt die beiden mit dieser Szenerie umgehen, ist dann halt, ja, wie du meintest, ist es süß. Ich find's halt auch einfach charmant und die beiden sind von der ersten Sekunde an, finde ich, strahlen sie einen sehr, 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 sehr liebenswerten Charme aus. Es gibt ja auch noch diese, ich glaube, das war jetzt auch schon die Szene mit dem, die erste Szene mit dem Polizisten, als er sie kurz anhält, nicht wahr? Das war halt auch fantastisch, wenn sie dann beide da im Auto sitzen und dann halt von der Polizei kontrolliert werden. Und es sind so Kleinigkeiten, die ich in dem Film so sehr mag. Zum Beispiel fragt der Polizist dann Tucker nach seinem Führerschein. Und es ist einfach so, er hat ihn halt gerade, dann holt er so einen Zettel und sagt, hier ist meine Ersatzbescheinigung, mein Führerschein ist noch, wird quasi neu beantragt. Und das ist eigentlich, es ist gar kein richtiger Gag, aber ich finde es so witzig und süß einfach, weil die dadurch auch so, ja, so menschlich werden auf einmal, komplett, weil er quasi, er hat so ein Hillbilly wie Tucker hat halt Probleme wie, oder ist ja kein Problem, aber er muss seinen Führerschein neu beantragen, deswegen hat er eine Ersatzbescheinigung und er wird so menschlich gemacht, so ein bisschen liebtrottelig, komplett, ja, wie sagt man, harmlos, und das funktioniert, das schafft der Film sehr gut am Anfang zu etablieren und das, leitet das alles ganz wohlig ein, finde ich.
Ich finde, die beiden sind einfach grundauf, also hast du ja schon gesagt, also super sympathisch und charismatisch. Und das sind jetzt vielleicht nicht unbedingt die Leute, mit denen man sich jetzt privat anfreunden würde, aber es sind auf jeden Fall die, die keiner Fliege was anhaben könnten oder was zuleide tun könnten und die auch unglaublich bodenständig sind, ne? Also wirklich auch so einfach, ja, man könnte sagen, es sind einfach die netten Leute vom Land, so sozusagen. Also bei denen man auch so denkt, die machen zu Hause noch alles selbst und reparieren alles selbst, eben so, was ja auch so ein bisschen dargestellt wird mit ihren handwerklichen Fähigkeiten und so weiter. Und gleichzeitig sind sie halt auch so ein bisschen naiv. Ne? Und das macht sie aber gleichzeitig eben, ich finde, nicht trottelig, sondern wirklich grundauf sympathisch, André. Du kannst auch gerne davon berichten, falls du schon was rausgefunden hast bezüglich des Supercuts.
Ja, also erstmal zu deiner Frage, absolut. Also gerade Gerade Dale ist natürlich in dem Film auch einfach so der herzensgute Mensch, mit dem man einfach ein Bier trinken will und rumhängen, der keiner Fliege was zuleide tun kann, wie er es auch selber im Film ja später sagt. Das funktioniert richtig gut halt auch und der die beiden halt auch einfach so als Best Bros und wie gesagt, die einfach nur ein bisschen in der Waldhütte chillen wollen und keiner Menschen was zuleide tun wollen und eben dann aufgrund von Vorurteilen da falsch gesehen werden. Also sie tun einem einfach nur leid auch die ganze Zeit einfach, weil sie ja wirklich einfach nur in ihrer Hütte Urlaub machen wollen und dann da eben disturbed werden von diesen Kids. Und ich finde auch, dass die beiden Charaktere super funktionieren, auch beide halt einfach auch super gespielt, auch beide super besetzt. Ich mag hier den Alan Tudyk mag ich total gerne. Ja. Der hat ja auch in Dodgeball diesen geilen Steve gespielt. Stimmt, der Pirat, ja. Liebt die Rolle, so ein geiler Typ. Ich mag ihn als Schauspieler total gerne. Und halt hier Tyler Labin als Dale ist halt auch mega einfach, wie gesagt, sehr so ein herzensguter Typ, halt einfach so ein Knuddelbär, mit dem man einfach so abhängen will. Und das funktioniert für mich extrem, extrem gut. Und
das sind so Leute, so, die kannst du sonntagnachts anrufen und sagen, hier ist irgendwie gerade bei meinem Waschbecken läuft Wasser raus unten und die würden sofort zu dir kommen und das reparieren und würden und nur hätten, ein Bierchen dafür
auch,
haben wollen.
Genau, hätten noch einen Sixer dabei, genau. Ja. Absolut. Und und zu meiner Recherche, ich habe es rausgefunden. Also, das Bonus-Feature gibt's, das heißt Tucker and Dale are evil. Ah. The College Kids Point of View ist ein 17-minütiger Film, in dem alle Szenen rausgeschnitten sind aus dem Film, die zeigen, dass wie Tucker und Dale normal sind. Also es ist der komplette Film, aber minus alle Szenen, wo zu sehen sind, dass sie nicht evil sind.
Ja.
Und dann dauert der Film nur noch 17 Minuten und siehst halt quasi einfach nur, wie die Kids in den Wald fahren und von zwei Typen getötet werden. Und das gibt's aber nur auf der US-Scheibe.
Ah, okay. Schade. Aber trotzdem gibt's gut zu wissen, ja.
Nicht in Deutschland, ja.
Gut zu wissen.
Wusste ich auch nicht tatsächlich, ja. Ist auf der englischen DVD und auf der englischen Blu-ray von Magnolia Home Entertainment.
Auf YouTube ist es nicht, ja?
Nicht geguckt jetzt.
Okay. Nächste Aufgabe für dich. Nein. Also wir haben eben gesehen, wie Tucker und Dale in der Waldhütte ankommen und wir sehen dann eben danach, wie die Jugendlichen wie die Studenten im Wald ankommen. Und dann gibt's auch wieder so ein typisches Horrorfilm-Klischee, dass eben der von Pascal schon angesprochene Chad, also der am poppesten agierende Student dort, der restlichen Gruppe erzählt, dass vor 20 Jahren am Memorial Day damals ein Massaker dort im Wald ebenfalls an College-Studenten stattgefunden hat. Und wir sehen dann auch so einen sepiafarbenen Rückblick auf das Blutbad von damals. Und wissen schon, okay, ja, das gibt's auch in jedem Horrorfilm, diesen Rückblick, aber irgendwas muss es damit auch auf sich haben. Das erzählen die jetzt natürlich auch nicht grundlos. Also natürlich zum einen als Gag funktioniert das natürlich schon, aber dafür wird schon fast wieder zu dramatisch gezeigt, als dass das nicht irgendwie nochmal eine Bewandtnis haben könnte. Und dann ist es eben Nacht geworden und alle Parteien sind sozusagen am See. Die Kids sind am See, da sind zum Beispiel eben Chad und seine Freundin Alison und die haben irgendwie Streit miteinander. Und das sehen wir und wir sehen Tucker und Dale, die eben auch gleichzeitig auf dem See sind und eben angeln dort. Und nach dem Streit mit Chad geht Allison dort auf so einen Felsen, so eine Art, so einen Vorsprung dort. Und sie will eigentlich ursprünglich ins Wasser springen, aber sie erschreckt sich, weil sie eben sieht, dass Tucker und Dale dort sind und sie quasi mit dem Fernglas beobachten beim Umziehen. Und davon wird sie so erschreckt, dass sie ins Wasser stürzt und auch erstmal nicht wieder auftaucht. Und dann kommt eben Rettung durch Tucker und Dale, die eben Allison aus dem Wasser ziehen. Aber diese Situation, die wird halt von der Gruppe der College-Studenten völlig missinterpretiert, weil auch die Darstellung, ich finde es halt, das sind immer meine Lieblingsszenen, diese halt so wirklich diesen Perspektivwechsel. Man denkt so, ja, okay, sie holen sie einfach aus dem Wasser und sie rufen da ja den College-Kids zu, hey, wir haben eure Freundin. Und das ist dann so betont aus deren Perspektive, ach du Scheiße, sie haben unsere Freundin sozusagen. Und dabei meint sie es einfach nur lieb. Und das sind so meine Lieblingsszenen an dem Film. Die sind natürlich relativ simpel und banal, aber da funktioniert der Humor für mich total gut einfach. Und sie glauben dann eben, dass die sogenannten Dorfdeppen aus dem Laden eben ihre Freundin Alison entführt haben. Und das sind für mich so die Lieblingsmomente. Aber es kann auch da gleichzeitig, wenn man so ein bisschen genauer drauf guckt, finde ich auch, dass die diese Missverständnisse ja auch so ein bisschen, ja, plump sind von ihrer Erzählweise. Das ist auch sehr viel konstruiert, damit das Ganze funktioniert. Und da liegt auch so ein bisschen eine Schwäche, finde ich, drin. Aber das, der hat halt so ein hohes Tempo auch am Anfang, dass man da im ersten Moment immer drüber hinweg sieht, weil der Film halt wirklich eine Pointe nach der anderen abliefert. Und deswegen verzeihe ich das an dieser Stelle dem Film noch, André. Wie siehst du das?
Ja, ich gebe dir erst einmal recht. Ja, ich finde halt auch natürlich, dass die Herleitung teilweise, warum sie sie für Mörder und so halten, ist halt teilweise schon sehr herbeigeführt. Also, wenn du es mal ganz, ganz genau nimmst, jetzt mal die Realitätskeule schwingen willst, in dem Film gibt es halt irgendwie 43 Momente, in denen das Ganze früher aufgelöst werden können, bevor es eskaliert, aber dann wäre der Film ja nicht lustig. Und von daher ist es okay, will ich mir jetzt gar nicht so ankreiden als großen Kritikpunkt. Ja. Und ansonsten aber ja, das Tempo ist halt das Ding. Also ich habe dann doch gemerkt, auch wieder so in den ersten 20, 30 Minuten, es ist eben nicht der Schenkelklopfer. Also es ist jetzt kein, also für mich sind jetzt in dem Film jetzt nicht so die mega Lacher, wo ich jetzt mega ausraste, außer ich wäre vielleicht krass betrunken oder so. Aber jetzt einfach so ganz nüchtern betrachtet, alleine auf dem Sofa, ist jetzt kein Film, wo ich mich jetzt irgendwie krass wegschmeiße. Aber ja, trotzdem, es ist halt immer wieder was da. Er liefert halt immer wieder kleine Momente, ja, angefangen von ich renne mit der Sense zu der Frau, die ich ansprechen will, steht da wie der letzte Freak und bin so, hallo, bis hin zu eben diesem Missverständnis mit dem über Bord gehen. Und dann hast du halt natürlich diese klassischen Szenen, dieses Boot im Nebel mit zwei shady Personen, die da halt eben so eine Person ins Wasser ziehen und alle so, oh mein Gott, und da erkennst du halt tausend Referenzen wieder und das macht eben daran so viel Spaß, ne, natürlich. Aber natürlich, dass sie dann sagen, so von wegen, ey, wir haben eure Freundin, die natürlich denken, oh mein Gott, sie haben sie entführt, anstatt irgendwie zu denken, natürlich direkt so, als erstes, was in den Sinn kommt, ist halt was Böses. Das soll ja auch eben diese ganze Metaphorik sein, Vorurteile, Hinterwäldler sind gebrandmarkt als Psychokiller. Das funktioniert halt einfach super natürlich und davon gibt's halt in diesem ersten Auftakt so bis zu dieser Entführung oder bis zu dem Wassersturz da von dem Stein, gibt's da ja schon einfach eine ganze Menge eben und das hält den Film ja auch erstmal gut auf Trab.
Ich finde, ich gebe dir vollkommen recht, also der Film macht es ja offensichtlich, dass er hier natürlich eben umgeht mit diesen Vorverurteilungen, mit diesen Stereotypen und so weiter. Und lustigerweise macht der Film am Ende einfach einen riesigen Fehler in dieserlei Hinsicht, der für mich fast den ganzen Film kaputt macht in seiner Aussage. Aber dazu kommen wir später noch. Aber generell, Pascal, wie findest du, geht der Film damit um? Findest du das schon ein bisschen tiefgründiger oder ist es für dich auch nur so ein Vorwand jetzt, um hier eine Komödie zu drehen, dass der Film jetzt vielleicht auch was sagen will darüber, dass der erste Eindruck manchmal auch täuschen kann und dass nicht jeder, der so aussieht, auch automatisch böse ist und so weiter. Fandst du, das kam an oder glaubst du, das ist jetzt nur quasi die Grundlage, einfach so eine Komödie zu drehen?
Ah, ich glaube, das mischt sich. Ich glaube, das ist ein bisschen 50-50. Also natürlich ist es schon auf eine gewisse Art und Weise, kann man es schon als Kritik auch interpretieren, dass man jetzt natürlich einerseits, man als Mensch hat man generell Vorurteile gegenüber, also vielleicht immer dieses Beispiel, was sich ja auch alle anderen Horrorfilme, die der Film referenziert, immer wieder bedienen, dass also die Städter, nenne ich es mal so, halt sehr schlecht von den Menschen auf dem Land denken. Und die Horrorfilme, die wir dann zuhauf geguckt haben, die überspitzen es halt immer so, dass quasi die intellektuellen Studenten, die jetzt gerade vom Campus kommen, mit den wirklich, weniger Intelligenz ausgestatteten, in Anführungszeichen zurückgebliebenen Menschen auf dem Land. Und der Film ist halt, das macht ihn dann halt so nett, weil er uns einmal vorführt, dass man halt, diese ganzen Tropes, die wir ja auch alle immer gerne schlucken. Also ich gucke ja also so, ne, der Film sagt zwar nicht, dass diese anderen Filme schlecht sind, und der ist auch für Menschen, die diese anderen Filme gut finden, aber gleichzeitig ist er auch so ein bisschen wie ein, lass uns aber mal drüber nicht hinaus vergessen, dass das halt wirklich nur Filme sind, die sich halt einfach aufgrund, weil sich das über die Jahrzehnte so aufgebaut hat, diesen Tropes bedienen, aber wir wollen jetzt auch mal nicht vergessen, dass das eigentlich Quatsch ist, das wissen wir alle, ne, und deswegen drehen wir es jetzt einfach mal auf 180, drehen es mal auf links und dann ist das halt irgendwie auch ein interessantes Konzept und das ist so cool an dem Film, das mag ich.
Das wäre jetzt, Frage gewesen an euch, ob ihr glaubt, dass der Film oder dass Eli Gregg, der ja auch das Drehbuch mitgeschrieben hat, dass er auch gleichzeitig die Horrorfilme, die das eben diese Stereotypen aufgebaut haben, auch kritisiert mit dem Film oder ob es eher einfach nur als Parodie abfeiert gleichzeitig. Und weil ich finde ja persönlich, also wenn wir mal ehrlich sind, und da kann ja auch jeder in sich so ein bisschen hineingucken, diese Stereotypen, die kommen ja nicht von ungefähr und die kommen ja auch nicht nur aus dem Film. Also gerade, ich meine, bei uns gibt's das jetzt nicht so extrem, aber in den USA ist das ja schon deutlich anderes Thema, dass es ja da schon viele Leute gibt, die sich von der Zivilisation ausgrenzen und sich selber auch freiwillig ausschließen davon. Und es gibt auch diese White Trash Sachen, diese Trailer Park Sachen, aber eben auch richtig diese Leute, die dort in Städten oder Dörfern wollen, die nichts mit der restlichen Gesellschaft zu tun haben wollen. Also das gibt es ja. André.
Ja, absolut, klar. Also du kannst das natürlich, ich glaube jetzt nicht, dass der Film jetzt eine mega krasse Agenda hat. Er geht damit schon, glaube ich, eher spielerhaft um. Aber natürlich kann man es ummünzen auf andere Dinge. Es reicht ja von auch, keine Ahnung, kannst auch Deutschland nehmen. Vorurteile gegen Bayern, laufen nur in Lederhosen rum und trinken alle Bier. So. Ist wahrscheinlich auch so, aber nein. Aber es sind ja, ne, genau diese Stereotype sind das ja. Also, die hast du ja überall. Der hat, keine Ahnung, der Schwabe ist geizig. Und also das hast du ja überall, ob es jetzt irgendwie Verhalten ist, Aussehen, Lebegewohnheiten, genau solche Dinge prangert der Film ja quasi an. Natürlich dann auch einmal plakativ mit dieser Hillbilly-Geschichte, dann natürlich gemünzt auf den Horrorfilm, auf den Backwoods-Slasher-Film, aber gleichzeitig natürlich auch mit den beiden als Typ, gerade Dale eben, und dann auch in der doppelten Hinsicht mit dieser Beziehung, Anführungszeichen, aufkeimenden eben zu Allison, dass man halt merkt, oder dass die beiden auch merken, erstmal, dass sie sich irgendwie nett finden, dass der Zuschauer merkt, so, und natürlich das Klischee irgendwie, der bärtige, bisschen kräftigere Typ hat eben bei der Topmodel-Blondine aus der Stadt keine Chance, dass das eben aufgebrochen wird. Und der Film bricht einfach halt generell mit, der will einfach mit allen möglichen Klischees eben brechen, die in dieser Welt einfach vorherrschen bei uns. Und das schafft er halt, finde ich, halt sehr, sehr gut.
Ja. Allison erwacht dann in der Hütte und muss dann eben das feststellen, was wir schon als Zuschauer die ganze Zeit wissen. Das wäre jetzt also hier der Punkt, um zumindest mal vielleicht den Film ein bisschen anders zu produzieren. Hier wäre jetzt der Cut, den ich gesetzt hätte. Also Allison erwacht und sie stellt fest, okay, die sind völlig normal. Also ich hätte es ab diesem Punkt gemacht, aber wie André auch schon richtig festgestellt hätte, würden schon 10 Gags fehlen an dieser Stelle, die gut sind.
Ja, mindestens. Ja. Eine halbe Stunde schon rum.
Vielleicht sogar die besten schon, ja. Ja, also sie erwacht dort in der Hütte und trifft auf Dale, der sie fürsorglich dort betreut. Er macht ihr was zu essen und umsorgt sie dort und sie stellt eben fest, die beiden Typen dort, die sind super nett, die sorgen sich um mich, die verpflegen mich, das sind einfach dufte Leute. Und die anderen jungen Leute sind dann eben aber noch in dem Glauben, dass Allison entführt wurde und wollen sich das Ganze da mal genauer ansehen und treffen auf Tucker, der gerade draußen mit der Kettensäge einen Baum bearbeitet und so überrascht wird von den Jugendlichen, dass er quasi ein Hornissennest in Aufruhr versetzt, weshalb er dann panisch quasi wie Leatherface zu besten Zeiten in den 70er Jahren mit der Kettensäge durch den Wald läuft und der eine junge Mann aus der Gruppe völlig missversteht und dann wegläuft in Panik vor Tucker und nicht nach vorne guckt und dann das Unglück passiert, dass er von einem dicken Ast aufgespießt wird und das sind natürlich auch hier wieder zu diesem Zeitpunkt noch großartige Momente, die eben, also ich finde es halt genial an dieser Stelle, also ihr werdet gleich feststellen, dass bei mir gleich ein extremer Wandel vonstatten geht, dass ich jetzt hier sage, hier ist der Film genial, was gleich nicht mehr der Fall sein wird, aber wie einfach hier diese Kommunikation dargestellt wird, die völlig missgelungen ist, missglückt ist und diese selektive Wahrnehmung, wie eine Person eine Situation interpretiert und wie eine andere Person vielleicht eben genau das Gegenüber die Situation interpretiert, das ist halt echt smart und das macht der Film auch wirklich, zumindest sagen wir mal, bei aller Banalität so clever, dass es einem nicht auffällt, dass es eigentlich banal ist. Also finde ich hier noch sehr gelungen, muss ich sagen, macht richtig Spaß, ohnehin die ganzen Unglücke hier am Anfang.
Ja, ich finde tatsächlich auch, das ist mit die Phase des Films, wo das Konzept noch sich noch sehr frisch anfühlt und wo der dadurch auch automatisch mit am stärksten ist, weil es ist halt wirklich das, ich glaube auch das cleverste und klügste, was der Film macht, also die intelligentesten Witze, die hier einem präsentiert werden, sind definitiv die sich auf dieses Konzept der selektiven Wahrnehmung berufen. Das ist halt wirklich also das macht der Film noch öfter später und das ist auch meiner Meinung nach jetzt nie per se super schlecht. Aber hier ist es halt wirklich am, ja, einfach noch am cleversten, weil es halt, wie gesagt, hier noch nicht, also noch überhaupt nicht abgenutzt ist. Und das macht Spaß. Und dann hast du auch einfach schon, auch hier ist das Pacing gut, du hast einen tollen Mix. Du siehst halt einerseits, wie sich Allison und Dale näher kommen. Dann Allison wird so ein bisschen auch dann relativ schnell abgekapselt aus diesem Teenager-Sumpf. Die anderen sind ja dann vergleichsweise egal. Und hier merkst du dann schnell, okay, sie ist quasi jemand, der, sie durchblickt das quasi und kann dann recht schnell ein Herz entwickeln. Das wird ja auch wirklich sehr schnell vom Film angestoßen. Und auf der anderen Seite fangen wir dann an mit diesem, dass wir auch ein bisschen unseren Fansblätter bekommen, dass wir diese Jokes haben, dass halt ja einfach diese Zufälle passieren, diese Unglücke. Und das ist auch super konstruiert. Das sind jetzt auch nicht die unfassbar cleversten und subtilsten Witze, die der Film drin hat. Aber ja, einfach weil es so ein ungewohntes Konzept ist, funktionieren die dann gefühlt doppelt so gut, wie sie eigentlich funktionieren sollten. Weil eigentlich ist 2010 jemand, der mit einer Kettensäge vor einem Bienenschwarm wegläuft und dann verletzt sich jemand. So auf dem Blatt Papier ist das eigentlich gar nicht so witzig. Also klingt so.
Ist auch Slapstick, ne? Ist wirklich auch Slapstick. Ja, wir hatten das Thema ja letztes Mal bei Della Morte, Della More, aber in diesem Fall, André, ist es wirklich Slapstick.
Ja, das ist natürlich schon, also gerade im Vergleich, eine ganz andere Art von Comedy natürlich, klar. Also ich habe ja letztes Mal schon gesagt, ich würde Della Morte auch kein Comedy nennen. Es ist halt einfach schräg und abgefahren und fantastisch und Tucker and Dale ist ja schon drauf auf Comedy getrimmt so. Das kann man halt echt nicht vergleichen.
Ja, Pascal, wir haben dich unterbrochen, Entschuldigung.
Nee, alles gut. Genau, und ja, also ich finde halt, die Witze funktionieren einfach aufgrund des Kontextes so gut, dass sie eigentlich besser funktionieren, als sie funktionieren sollten. Und dann hat er halt immer wieder diese kleinen schrägen Momente hat er auch drin und auch einfach so diese Kleinigkeiten. Ich habe noch eben eine Szene, du hattest sie erwähnt, der Flashback, wo quasi der Chat berichtet, wie es vor 20 Jahren hier war, was in den 90ern ist. Und dann ist es halt, finde ich, ist zumindest so unfassbar witzig, wenn man dann im Flashback die Kids feiern sieht und dann läuft einfach so Pump Up the Jam, was halt so der unslasherigste Song ist, den es überhaupt gibt. Das ist, ja, sowas bringt mich dann halt immer sehr zum Lachen. Das finde ich, da über diese beiden Zutaten, finde ich, schafft der Film es dann doch ich sag mal erstmal jetzt bis hierhin, eine sehr gute Komödie zu sein.
Ja, das Geile an dem, von wegen damals, irgendwie vor 20 Jahren und so, das Geilste daran ist ja dann auch, wenn er quasi impliziert, dass dann Tucker und Dale auch seine Eltern getötet haben. Und Dale hat meint irgendwie, da war ich irgendwie 4. Ja, das, genau. ist halt geil so, ja.
Ja, das überhaupt, dass man auch, ja, dass die halt eigentlich gar nicht so weit auseinander sind, auch solche Witze, ne? Das ist schon ziemlich gut.
Ja. Dennoch halten die jungen Leute das Ganze natürlich für heimtückischen Mord und nicht für einen Unfall. Und Tucker und Dale suchen dann auch nach Allisons Freunden im Wald, aber finden sie nicht. Und Dale hinterlässt dann auch noch die Nachricht, we got your friend, muss man auch gesehen haben, den Gag, um darüber lachen zu können. Aber das wird auch wieder missverstanden natürlich, weil wenn man die Betonung von we got your friend ein bisschen anders setzt, dann klingt es halt dann auch schon wieder ein bisschen anders. Aber es sind dann wieder auch diese Szenen, Allison und Dale, die beschäftigen sich ja dann auch zwischenzeitlich quasi mit der Abwasserversorgung, beziehungsweise mit der Kloake der Hütte. Und die Jugendlichen oder die jungen Leute, die beobachten das ja dann auch. Und er sagt ja auch noch irgendwie, Dale sagt ja vorher auch noch, ja, nachher mache ich sie richtig fertig und sowas. Und so ein paar Missverständnisse, die da aufkommen. Und gerade dieses als die beiden da gerade dort diese Löcher im Boden schaufeln und einer der Kids dann irgendwie sagt, oh nein, dieses kranke Arschloch lässt sich ihr eigenes Grab schaufeln. Das fand ich absolut mega, muss ich sagen. Das hat richtig Bock gemacht. Und Tucker zerkleinert währenddessen Holz und plötzlich greift die Gruppe an College-Studenten einfach aus dem Nichts an, um Allison zu befreien. Einer von denen spießt sich dabei selbst auf mit dem eigenen Holzspeer, als er in diese Grube fällt dort, zusammen mit seiner Waffe, und der andere, ein anderes männliches Mitglied der Gruppe fällt halt in diesen Holzzerkleinerer rein, den Tucker dort aufgebaut hat, um eben Holz zu schreddern, also wahrscheinlich zum Heizen. Und das sieht dann halt für uns aus, okay, er ist halt reingesprungen mit Unglück, Unfall. Aber aus der Perspektive der noch lebenden College-Studenten sieht es eben so aus, als würde Tucker ihn dort nicht versuchen zu befreien aus diesem Holzzerkleinerer, sondern als würde er ihn reinstecken. Und das ist so dann für mich, ab hier hat so der Punkt, der Film, glaube ich, seinen Peak erreicht für mich, wo ich dann auch wirklich, also zumindest beim ersten Mal musste ich da auch wirklich tierisch lachen. Also das war dann nicht nur so Schenkelklopfermäßig, da habe ich auch wirklich gelacht und ich muss doch dieses Mal lachen. Aber so viel sei verraten, das ist dann hier jetzt für mich der Höhepunkt. und dann geht's steil bergab, aber dazu gleich mehr. Aber Pascal, wie ging's dir da? Das ist schon feinste Comedy, ne?
Ja, genau. Also jetzt hat der Film quasi so ein bisschen, oder als Zuschauer weiß man jetzt, auf welchen Beats der Film halt irgendwie so seine Humornoten droppt, wenn man das so sagen kann. Und das macht er jetzt halt konstant durch. Und es ist quasi im Endeffekt jetzt sehr oft immer der gleiche Gag, aber halt immer in verschiedenen Varianten. Und auch das hier ist definitiv aber einer der besten im Film. Wenn wir zumindest mal so um diese unverhofften Tode, wenn wir darüber reden, dann ist das definitiv das Highlight. Also alles, was um diesen Zerhäcksler drumherum passiert, weil das auch einfach, das baut dann ja später so ein bisschen auf diesem Dilemma auf, das die beiden dann haben. Und da muss ich auch sagen, das macht der Film richtig gut, weil ich bekomme richtig Mitleid mit den beiden, weil es ist natürlich so, das ist halt dann später auch der Gag im Film, so, wem wollen die das erzählen?
Ja.
So, wem willst du erzählen, dass jemand in deinen Zerhäcksler gesprungen ist?
Ja.
So, also dafür musst du nicht mal irgendwie so aussehen wie die, oder es müssen nicht mal diese Vorurteile geben, als dass dir das niemand glauben wird. Weil das hat wahrscheinlich vorher noch kein Mensch gemacht. Und das ist halt so diese Grausamkeit des Schicksals, die da tatsächlich in mir Mitleid ausgelöst hat, bei so einer doch vergleichsweise, ja, seichten Horrorkomödie. Und das ist auch schon stark.
Aber ist euch aufgefallen, dass der Film, André, an dieser Stelle eigentlich schon auserzählt ist, was so sein eigentliches Anliegen ist ja schon eben dieser Meta-Humor, diese Parodie auf Backwoods-Horror oder auf Backwoods-Filme, und ich finde, an dieser Stelle ist das auserzählt. Er macht hier eigentlich schon gar keine Referenz mehr und macht hier eigentlich auch schon gar keine Meta-Gags mehr darum, und das ist mir dann an dieser Stelle dann auch schon fast negativ aufgefallen, weil er jetzt schon in Richtung konventionelle Komödie übergibt. Natürlich sind diese Szenen, da können wir auch gleich eingehen, die sind ja durchaus auch, na, ich würde jetzt nicht sagen, übermäßig brutal, also das erkennt man ja auch schon an der deutschen FSK 16 Freigabe, da ist auch viel CGI mit bei, würde ich sagen, ein paar praktische Sachen sind auch mit bei, aber das ist jetzt nicht überbrutal, der Film, aber er bezieht jetzt seine Gags schon nicht mehr aus seinem eigentlichen Anliegen, hier uns was Lustiges über Horrorfilme zu erzählen, fand ich, André.
Ja, also zum einen, die FSK 16 hat er, glaube ich, wegen dem Kontext. Also da ist der FSK, glaube ich, Kontext wichtiger.
Ja.
Also du kannst auch rumsplattern, aber wenn es der Kontext halt lustig ist und nicht ernst zu nehmen, ist es, glaube ich, nicht so schlimm. Da gibt es auch andere Beispiele, die das belegen. Da würde ich mal zum Beispiel, also das ist tatsächlich nicht so ausschlaggebend. Solange das irgendwie in so einem Comic Relief ist, ist das der FSK meistens noch relativ egal, oder zumindest sind sie ja gnädiger. Bei der Kritik gebe ich dir recht, tatsächlich. Das ist nämlich auch mit mein größter Kritikpunkt am Film, dass er mir deutlich zu wenig wirklich auch dann den Horror und das Genre persifliert, als er eigentlich will oder als er denkt, dass er tut. Die erste Filmhälfte oder so, zumindest die ersten 30, 40 Minuten macht er das super. Aber spätestens jetzt hier, Pascal hat es auch gerade schon gesagt, es sind dann jetzt ab jetzt doch auch so eine Abfolge von eigentlich immer gleichen Gags, die trotzdem cool sind, die lustig sind, die Spaß machen, die natürlich dann jetzt gerade auch dann eben durch noch in den Blutgehalt natürlich dann auch nochmal den Genre-Freund selbst mit bedienen. Aber für mich vergisst der Film ab dem Moment jetzt auch so ein bisschen hier eigentlich, was er mal wollte, nämlich auch eben eine Hommage oder eine Persiflage auf das Genre selbst zu sein. Und er hat zwar eben, wir haben es eben benannt, ne, wie die Hütte aufgebaut ist und mit so Knochen hängen da rum und sowas. Klar, das kannst du alles auf irgendwie andere Filme aus dem Genre ummünzen. Aber ich finde halt leider, er verschenkt ein bisschen Potenzial jetzt hier, jetzt gerade in der zweiten Hälfte, dann wirklich auch nochmal ein paar Referenzen aufzumachen, von denen du ja einfach ein unfassbares Portfolio eigentlich da liegen hast. Also wie viele Genrefilme gibt's halt, wie viele Backfoot-Slasher gibt's, wie viele Wald- und Wiesen-Slasher gibt's, aus denen du dich halt irgendwie aus den letzten drei Jahrzehnten, vier Jahrzehnten Metz bedienen können, um immer wieder kleine Referenzen aufzumachen, die halt dann vielleicht eben nur wirklich die Hardcore-Fans kennen oder so. Es gibt ja auch, also kannst ja Mischungen machen aus ein bisschen bekanntere oder eben wirklich Sachen, die auch wirklich jetzt nur die Devils and Demons Hörer erkennen. aber davon macht er halt echt zu wenig. Also er beziehungsweise fast gar nichts mehr. Er wird dann eben doch eigentlich nur zur Horrorkomödie. und vergisst so ein bisschen dann das Genre wirklich auch ganz pointiert zu bedienen und wirklich Referenzen herzustellen, wo du dann eben als Fan sagst, so auf dem Bildschirm zeigst, ne, hier das DiCaprio-Meme, so von wegen, das, guck mal, hab ich erkannt. da verpasst er leider so ein bisschen die Möglichkeiten, finde ich leider. Das geht mir genauso und da büßt er leider auch für mich am meisten ein, weil er das eben so ein bisschen missachtet. Wie gesagt, aber trotzdem macht er noch Spaß und dann auch die Härten, die dann drin sind, das ist cool.
Weil das Tempo halt auch nach wie vor extrem
aber,
hoch ist, ne?
Ja, genau, also der wie gesagt, er verliert ja nicht an Spaß. Ja. Es ist nur eben aus der Prämisse heraus gesehen, was er eigentlich sein könnte und was er ja eigentlich auch will, nämlich eben das Genre zu demontieren, ist er mir dann doch zu unreferenziell am Ende des Tages, ab diesem Mittelpart hier so ein bisschen. Ja, das ist auch mein größter Kritikpunkt des Films tatsächlich insgesamt.
Einer der Studenten hat inzwischen die Polizei geholt und kehrt mit dem Sheriff, den wir ja vom Anfang schon kennen, Pascal hat es erwähnt, zurück in den Wald, was übrigens dem Anführer Shad nicht so ganz gefällt. Also auch da wissen wir natürlich schon, also nicht erst ab da wissen wir, dass irgendwas mit Shad noch irgendwie im Busch sein muss. Und der Sheriff konfrontiert dann Tucker und Dale mit den angeblichen Geschehnissen. Und ja, wie es Pascal vorhin schon gesagt hat, da kannst du halt erzählen, was du willst. Das glaubt halt niemand, ne? Dass das alles ein Unfall und Unglück sind. Aber dann wird der Sheriff quasi selbst, Opfer eines unglücklichen Unfalls, denn am Anfang des Films haben wir kennengelernt, dass es dort noch eine alte Falle gibt in dem Haus, was die beiden Tuck und Dale natürlich nie als Falle entpuppt haben. Aber es ist nun mal eine Falle und er tritt auf ein Brett, auf ein lockeres, was dafür sorgt, dass er ein anderes Brett mit Nägeln im Schädel von nun an tragen.
Nee. Er bringt die Säule zum Einsturz. Die Säule ist instabil, sagen sie immer. Die haben sie seit Jahren nicht repariert.
Ach so.
Er lehnt sich gegen diese Säule. Da haben sie sich da sagen, das will Allison auch schon mal einmal machen, wo sie am Anfang des Films sagen, nein, nicht die Säule. Also er lehnt sich so gegen die Säule und die klappt um und dann fällt das Brett von oben runter.
Also ist es gar keine Falle. War auch nie eine Falle.
Nee, es ist ein kaputtes Brett. Sie sagen halt, sie haben es verpeilt zu reparieren.
Ja, dann ist es quasi wie diese Stufe bei Modern Family, ne? In dem Haus, wer es gesehen hat.
Ja, so ein bisschen. Also ja. Es ist wirklich tatsächlich wie ein Unfall. Es ist einfach ein nicht repariertes Stück Holz.
Aber Resultat ist dasselbe. Er hat ein Brett mit Nägeln im Schädel. Und dann passieren ganz viele Unglückliche. Der junge Mann, der eben noch vorbildlich die Polizei geholt hat, der erschießt dann versehentlich selbst und Shad jagt Tucker und Dale mit einer Schrotflinte und droht auch noch den Hund der beiden zu erschießen. Und die beiden Dale bewaffnet sich ja dann noch mit dieser Nagelpistole und verschanzt sich dort im Haus und ballert quasi in unregelmäßigen Abständen sehr lange Salven an Nägeln dort auf die jungen Leute. Und beim Versuch, seinen Hund zu befreien, wird Tucker erwischt und er flieht dann noch in den Wald, aber er wird dann von Shad überwältigt und kann nichts mehr dagegen tun und wird dann gefesselt und ich würde sagen gefoltert. Also sie hacken ihm sogar die Finger ab, ne, nicht die Hand, sondern nur die Finger, glaube ich, ne, waren's. Und
seine Bowlingfinger.
Seine Bowlingfinger, genau. Und weil das noch nicht drastisch genug ist, lässt er auch noch die abgeschnittenen Finger an Allison und Dale, die in der Hütte zurückgeblieben sind, übermitteln. Und ich muss sagen, ja, hier hat's mir dann doch wirklich auch, also das steigert sich jetzt hier ins Negative ein bisschen, das hat mir jetzt auch wirklich so ein bisschen an Cleverness gefehlt bei dem Ganzen. Das ist alles wirklich sehr erwartbar, überraschungsarm, würde ich auch fast sagen. Und ich fand es gut, das habe ich gelesen, das hat jemand geschrieben, das hat jemand wirklich perfekt geschrieben. Und es passt vielleicht auch auf die Devils and Demons Hörerinnen hier, weil wenn wir ehrlich sind, alle Gags und Szenen, die der Film hier an dieser Stelle liefert, auch schon in der vorangegangenen Passage, sind die Sachen, die fast jedem Filmfan sofort einfallen würden, wenn wir sagen würden, komm, wir schreiben jetzt so eine Horrorfilmparodie. Dann würden nach 10 Minuten Drehbuch schreiben, würden exakt diese Gags entstehen, die jetzt auch im Film sind. Und da hat es mir dann doch irgendwie so ein bisschen an Substanz und Cleverness gefehlt. Also wie gesagt, wenn jetzt die Devils and Demons Community sagen würde, komm, wir schreiben einen Horrorfilm und nach einer halben Stunde würde exakt dieses Drehbuch wahrscheinlich entstehen, ohne dass wir dafür jetzt irgendwie besonders qualifiziert sein müssten. Und das fand ich, ehrlich gesagt, gelinde gesagt, schwach schon ein bisschen. Pascal, ging es dir anders?
Ja, also vielleicht ging es mir dann einfach in meinem Empfinden anders als dir. Also ich bin auch bei euch. Ich finde auch, dass der Film so wahrscheinlich ab der Häcksler-Szene hat er dann spätestens sein Metafeuer hat er dann verschossen. Alles, was der Film überdurchschnittlich intelligent macht, hat er bis dahin gemacht. Und ab jetzt wird es halt wirklich zu einer konventionellen Horrorkomödie mit halt wirklich, also nur noch, ja, also die Referenzen dann, später kommt nochmal eine Kettensäge, da kannst du halt nochmal sagen, okay, das ist jetzt wieder die Texas Chainsaw-Referenz, aber ja, das ist dann halt schon sehr seicht und auch sehr oberflächlich. Nichtsdestotrotz Funktioniert der Film jetzt quasi in der Phase, wo er halt wirklich die ganz konventionelle Horrorkomödie ist, immer noch ziemlich gut. Ich bin aber auch dabei, dass jetzt ab hier so ein bisschen die Gagdichte ist noch da, aber ab jetzt hört sich so ein bisschen die Hit- und Missrate tickt jetzt so ein bisschen für mich, dass da halt öfter mal ein paar Gags sind, die für mich nicht mehr zünden, die so ein bisschen hängen bleiben. Dann, wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn Dale dann, ich glaube, das wäre jetzt direkt im Anschluss, wenn er dann halt Tucker rettet und dann von der Falle, in der Tucker dann gesteckt ist, halt quasi fast seine Kronjuwelen entfernt bekommt, aber halt nur fast. Das ist halt so, ja, okay. Das ist so halbwitzig. Aber trotzdem hat er dann immer noch, ja, er funktioniert für mich einfach dann auf dieser ganz normalen Comedy-Ebene immer noch ziemlich gut. Und ja, deswegen glaube ich, habe ich, was jetzt auf deine Frage bezogen, hatte ich dann wahrscheinlich verhältnismäßig noch sehr viel mehr Spaß mit dem Film ab jetzt auch noch als du. Nichtsdestotrotz kann ich die Kritik komplett nachvollziehen. Das war, jetzt wird der Film definitiv eindimensionaler.
Ich finde, André, der Film verlässt sich an dieser Stelle fast so ein bisschen auf Final Destination Humor, ne? Dass er quasi seine Peaks eigentlich nur noch daraus zieht, welches Unglück oder welcher blödsinnige Unfall passiert jetzt als nächstes und wem, ne? Fand ich jetzt.
Ja, vielleicht muss man dann an der Stelle sagen, vielleicht will er dann doch irgendwie doch vielleicht ein bisschen selber zu sehr Horrorfilm sein, plötzlich.
Ja. Wird auf jeden Fall mehr jetzt ab dieser Stelle, ja.
Ja, also zumindest halt irgendwie will seine Härten dann ausspielen und vergisst dadurch so ein bisschen die Persiflage des Ganzen, ja. Wie gesagt, ich habe da die gleichen Kritikpunkte wie ihr. Geht mir genauso, wie gesagt, es ist immer noch unterhaltsam und ich gucke es immer noch gerne, aber es fehlt mir so ein bisschen was. Es könnte halt mehr sein, es könnte besser sein, es könnte noch ausgefeilter sein, es könnte referenzieller sein, es könnte cleverer sein. Da wird er so ein bisschen flach auch und verlässt sich natürlich auch sehr auf seine Figuren dann, was auch wieder funktioniert, weil die beiden halt cool sind und weil die beiden, Pascal hat es eben schon gesagt, ja auch, man wird ja wirklich Mitleid mit denen, einfach weil, tut einem ja leid, die haben nichts getan so. Wollen da einfach nur abhängen und werden dann ganze Zeit da genervt und verstümmelt plötzlich. Und da wird er dann vielleicht sogar, also auch jetzt zum Beispiel die Szene, wo sie seinen Hund entführen, da wird es vielleicht fast sogar ein Ticken zu ernst fast schon. Also,
ja, er bringt ja jetzt an dieser Stelle, ich gehe mal kurz ein paar Schritte voraus, dann kannst du direkt wieder ansetzen, dass jetzt ja auch noch so ganz kurzes Mini-Drama reinkommt, weil Allison jetzt Dale ja an dieser Stelle auch darüber aufklärt, dass die Gruppe und auch sie selbst die ganze Zeit auch vermutet hat, dass bei der Erscheinung der beiden da Serienkiller hinterstehen und dann ist Dale ja auch enttäuscht und geht ja erstmal weg von Allison und das ist
genau,
auch
da kommt ja kurz der Beziehungstwist rein, der auch noch so im typischen Rom-Com-Drehbuch steht.
Ich würde sagen, der Film wird an dieser Stelle sehr konventionell.
Konventionell, genau, ja, genau. Da sind jetzt kurz alle Tropes drin, die halt einmal dieses Beziehungsding drin sind, da ist ja so ein kleiner Rom-Com fast mit drin. Das wird abgehakt, plus der typische eine Moment so, sie kommen sich näher, sie verstehen sich gut, es kommt irgendwas raus, was der einen Partei nicht schmeckt, so, genau, das ist so abgehakt, als rauskommt eben, dass sie sich über Tucker und Dale lustig gemacht haben, und dann kommt halt das Ding so, ja, jetzt muss er nochmal aufbrechen, um nochmal den Retter zu spielen, so, ne, um dann der Held zu sein, genau, da wird er sehr konventionell, und das ist echt schade, weil ihm da so ein bisschen dann die Spritzigkeit flöten geht, so die das Individuelle, das Clevere, was halt die ganze Idee des Films eigentlich ausgemacht hat, weil es eben, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt damals das einfach noch nicht gab, so. Und das geht ihm so dann jetzt gerade im letzten Drittel echt so ein bisschen abhanden, da wird er halt sehr, sehr standardisiert, was so seine Abfolgen im Skript auch angeht einfach. Da macht er wirklich alles, die Checklisten durch, die so diese Subgenres, die er sich jetzt da aufgearbeitet hat, wirklich auch alle auserzählt, so ein bisschen. Wie gesagt, ist immer noch unterhaltsam, aber es könnte halt noch deutlich besser gelöst sein, ja.
Dale ist enttäuscht von Allison und der ganzen Situation und macht sich dann auf die Suche nach Tucker und befreit diesen auch. Da gibt es dann auch noch dieses beinahe Unglück, Pascal hat es eben schon beschrieben, mit der Falle, die dann nochmal auslöst. Und die verbleibenden College-Studenten aus der Gruppe, die stürmen nun eben die Hütte und treffen dort eben auf Allison, die jetzt für Aufklärung sorgen will. Also sie sagt, nein, Tucker und Dale, die sind super nett und super lieb, ihr versteht das völlig falsch, die Situation, und die wollen euch gar nichts Böses, aber die wissen natürlich auch, okay, da sind aber auch gerade ganz viele Freunde von uns gestorben, wie ist das denn im Einklang zu bringen? Und Tucker und Dale kommen dann auch in die Situation dazu und Allison will quasi die Parteien dann sozusagen vermitteln und Chad erzählt dann wieder von dem Massaker am Memorial Day damals und dass seine Eltern eben dort zu Opfern wurden und dass seine Mutter fliehen konnte, der Vater aber nicht, aber dass die Leiche seines Vaters eben auch nie gefunden wurde und als es beinahe irgendwie zu einer Lösung kommen könnte, wie jetzt diese Parteien sozusagen dort einen Konsens finden, stürmen die anderen Kids in die Hütte und töten aus Versehen ein anderes Gruppenmitglied dort mit einem, ja, wie heißt denn das? Ist das so ein elektrischer, also ist das so, so ein Häcksler oder wie ist das, so ein elektrischer Rasensenser? Keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus mit Werkzeug. Pascal, was ist das? Das ist,
glaube ich, ein Rasen, ja, es ist dieser so Rasenmäher an der langen Stange, mit dem du diese Eck, mit dem du quasi die kleinen Ecken auf deiner Rasenfläche schneidest. Ja, genau, wo du halt mit dem großen,
nicht
mit dem
großen
Rasenmäher nicht hinkommst.
Ja, genau.
Diese Folge wird übrigens gesponsert von Obi, ihrem Baumarkt. Ja, und ja, auf jeden Fall mit diesem Ding halt. Und Chet steckt dann aus Versehen nicht nur die Hütte in Brand, sondern auch noch seinen Kumpel. Und das ist alles so, ja, Also ich finde, der Film hat dann eben seine eigentliche Ebene, die er eben anfangs hatte, verloren. Und das bestätigt einfach auch nur dieser Teil des Films dann. Und dann kommt es eben zum Showdown. Chet wird bei diesem Brand dort in der Hütte, teilweise eben selber fast verbrannt und macht jetzt nun umso mehr Jagd auf Allison, Tucker und Dale, die mit dem Auto fliehen wollen und dabei einen Unfall haben. Und als dann Dale und Tucker wieder erwachen und zu Bewusstsein kommen, stellen sie fest, dass Allison verschwunden ist, weil sie eben entführt wurde von Chet und Tucker ist verletzt und bleibt erstmal zurück, sodass Dale alleine sich auf den Weg macht, um Allison zu befreien. Und dieser Showdown, der findet dann in so einem Holzsägewerk statt. Dort hat Chet Allison gefesselt, so dass sie quasi bei Betätigung der Maschine droht, zersägt zu werden mit dem Holz dort, was sich dort auch befindet. Und ja, es kommt dann zum Zweikampf zwischen Dale und Chet, bei dem Dale dann am Ende Allison befreien kann. Und die beiden finden eben heraus, und das ist der große Twist, den ich sehr, sehr schlecht finde, muss schon, so viel sei schon mal verraten. Es kommt eben raus, dass Chets Vater eben der Memorial Day Mörder war und sie konfrontieren quasi Chet mit der Wahrheit, was dem auch egal ist. Also es stellt sich quasi heraus, dass er selber zur Hälfte seiner Gene in Anführungszeichen ein Hillbilly ist. Und das fand ich ehrlich gesagt sehr, sehr schlecht und faul gelöst. Und der Film, ja, schießt ein Eigentor, würde ich sagen, weil er eigentlich, anstatt die Stereotypen zu entkräften, was er ja eigentlich die ganze Zeit macht, bestätigt er sie hier ja quasi, weil die sagen ja, Chet ist eben jetzt selber hier zum Mörder geworden, weil er quasi zur Hälfte einen Teil seiner Eltern halt eben auch schon so war, dass es sozusagen so weitergegeben wird und so weiter. Er ist selber ein halber Hillbilly, also ist er auch zur Hälfte mindestens böse und das ist halt totaler Bullshit-Nonsens und ich habe mich echt gefragt, was die uns damit erzählen wollten, Pascal.
Ja, weißt du,
oder André.
Ja. Oh, ne, André, mach mal bitte.
Ja, also jetzt mal kurz. Ich glaube halt echt, dass das ist ein Fehler einfach von denen im Skript.
Genau.
Also die haben wirklich, glaube ich, nicht darüber nachgedacht, weil ich glaube, was sie mit dem Ende erreichen wollten, ist eben zu zeigen, guck mal, eigentlich seid ihr alle gleich.
Ja.
Was eine coole Message ist. Aber sie haben vergessen, dass eben dabei genau das bedient wird, was du gesagt hast, nämlich auch, dass sowohl der Vater als Hillbilly, als auch er quasi als halber Hillbilly, das Klischee aber wieder bedienen.
Genau.
Also wenn das die Endmessage ist, finde ich sie dumm.
Ja.
Wenn sie sich einfach verpeilt haben, ist es auch blöd. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, die eigentliche Message sollte sein, so nach dem Motto, guck mal, ihr seid genau gleich, ihr müsst euch nicht bekämpfen, was cool ist. Aber halt, sie bedienen damit leider eine falsche Message, die das Ganze ad absurdum führt, ja.
Ich würde sagen, der Film macht hier einen, Vorsicht, Mic Drop, Wrong Turn.
Sehr gut, Chris. Das war der beste Gag des Films, so.
Ja.
Hohoho. Auf jeden Fall der beste Gag dieser Episode. Kann sein. Ich war mit dem Twist tatsächlich auch, ehrlicherweise war mir da immer sehr egal. Weil mir auch das Finale in so einer Komödie dann, also quasi.
Kurz einmal, das ist das Problem, finde ich, dass, genau was du sagst, es ist einem als Zuschauer, ist es einem auch egal. Und deswegen frage ich mich halt, warum sie ihn machen, diesen Twist.
Naja, weil irgendwas, also die machen ja diese Dramaturgie um Chat. Also du brauchst ja, ich sag mal so, mir ist er egal, aber mich stört's auch nicht, dass er mir egal ist. Weil es ist halt das, wir haben uns jetzt ja quasi darauf geeinigt, dass wir jetzt so in den Sphären einer konventionellen Komödie unterwegs sind. Und auch eine konventionelle Komödie hat in der Regel immer irgendeine Dramaturgie, die dafür sorgt, dass die Figuren sich von A nach B bewegen, dass die halt eine Motivation haben, irgendwas zu tun. Und so ist es hier halt auch. So, und dann ist es halt Chad, der Allison entführt und dann am Ende kommt halt raus, warum das dann alles nicht so war.
Aber
und
pass auf.
Richtig, ja, na okay, unterbrechen.
Ja. Pass auf, der Punkt ist ja der, dadurch, dass sie diesen Flashback überhaupt reinbringen, da fängt der Fehler ja sozusagen an. Das Ding, das komplette Ende würde für mich funktionieren, wenn sie nicht vorher diese Flashbacks zeigen würden und jetzt sagen, ach übrigens, der Murder Memorial Day Massacre, das war sein Vater. Wenn er einfach nur so Chad quasi sozusagen zum Killer wird, dann funktioniert das nämlich super, weil dann geht ja diese ganze Thematik auf, dass eben die Hillbillies hier die Guten sind und der Typ aus der Großstadt ist der Böse. Dann funktioniert dieses Konzept und macht diese Parodie auch vollständig am Ende. Aber dadurch, dass sie es eben rechtfertigen, naja, Chads Vater war halt auch ein Hillbilly, das ist genau nur dieser eine Punkt, der versaut das für mich.
Ja, ich kann es ja auch nachvollziehen. Ich würde jetzt auch gar nicht widersprechen wollen. Ich würde gar nicht sagen, doch, dass das... Nein, ich will nicht widersprechen. Ich sag nur, dass das ein Faktor ist für mich, der überhaupt nicht ins Gewicht fällt tatsächlich, weil ich das immer, das ist quasi an mir fast jetzt nicht vorbeigegangen, aber es ist halt diese Dramaturgie, die jetzt in dieser konventionellen Komödie steckt, die da sein muss, aber die überhaupt nicht mehr die Qualitäten des Films ausmachen, denn es ist kein Drama. Es ist natürlich so, also die einzigen Figuren, die mich jetzt emotional interessieren, sind wenn überhaupt Tucker und Dale und meinetwegen Allison zum gewissen Grad. So, was mit Chad passiert ist, ist mir eigentlich relativ lax. Und so aus diesem Meta, auf dieser Meta-Ebene haben wir uns schon rausbewegt. Und dass der Film jetzt da dann diese Kritik in Anführungszeichen oder dieses, also dass der das dann noch zu einem richtig guten Ende bringt, ist mir dann einfach nicht mehr so wichtig, weil ich möchte jetzt ab jetzt quasi wirklich einfach nur noch mit den mit den Gags und mit dem Humor unterhalten werden. Okay. So. Und das schafft der Film schon. Es ist aber auch typisch, dass der das so ein bisschen im Finale, wenn er dann halt doch ein bisschen mehr auf die Dramatube drücken muss, ein bisschen mehr Story reinbringen muss, dass da natürlich das immer ein bisschen schwächer wird bis zum Finale. Finde ich aber auch, also ich bin wieder an dem Punkt, wo ich sage, ich kann es nachvollziehen, ja. ich sehe den Fehler, hat aber für mein Sehvergnügen einen wirklich fast verschwindend geringen Faktor ausgemacht.
Ich fand das tatsächlich auch ein bisschen, das hat auch ein bisschen was von so einem klassischen James-Bond-Finale, finde ich, dass eben der Bösewicht sich nochmal die weibliche Hauptrolle schnappt und sie quasi irgendwie in dem Fall, also bei James Bond wäre es jetzt zum Beispiel irgendwie ein Laserstrahl, also sie irgendwo fesselt und mit so einem Laserstrahl bedroht und hier ist es eben sozusagen die Säge aus dem Holzsägewerk, die gefesselte weibliche Hauptfigur dort bedroht. Und
ich habe überlegt, gibt's das nicht ganz ähnlich in The Burning am Ende? Aber es kann auch sein, dass ich mich gerade vollkommen
vertue. Oh, das weiß ich gar nicht mehr, wie das Ende war. Müsste ich unseren Podcast hören. Sei an dieser Stelle empfohlen. Ja, aber ich fand's ein bisschen, ja, unglücklich einfach. Weiß nicht, konntest du dem Finale irgendwas gewinnen, André?
Ja, ihr habt jetzt eigentlich schon viel zu gesagt. Also ich find's halt, also ich habe auch gemerkt, ich glaube, damals hat's mich nicht so gestört wie heute. Weil ich einfach heute mehr darüber nachgedacht habe, natürlich, jetzt auch im Zuge des Podcasts natürlich, ja, weil man natürlich noch ein bisschen mehr rausziehen möchte oder möglichst alles rausziehen möchte. Und da ist es mir halt auch aufgefallen tatsächlich, dass es eigentlich so echt ziemlich doof ist, so von der Message her, und dass es keinen Sinn ergibt. Bin ich halt ganz bei dir, hätten sie einfach den Twist rausgelassen, dass halt dass das Chad halt selbst da Hillbilly ist oder der Vater halt der Killer ist, ist halt Bullshit. Du hättest ja diese ganze Subplot auch gar nicht gebraucht halt, ne? Hätte einfach so ein Arschloch sein können. Genau, dann wäre es aufgegangen, so ist irgendwie ein bisschen komisch und wie gesagt, ich weiß nicht, ob es doppelter Bodenende sein soll, ob sie es wirklich einfach vercheckt haben, ob sie eigentlich das eine meinten, das andere mit bedient haben, so, keine Ahnung. Aber ich bin da auch bei Pascal. Es ist jetzt auch nicht so, dass das Ganze den ganzen Film versaut. Also das tut's halt nicht. Also es kann es auch egal sein, weil der Film ja spätestens ab dem Zeitpunkt schon lange auf Gag aus, also auf Comedy aus ist und auf Film Unterhaltung einfach aus ist. So. Und er jetzt auch keine Narrative wirklich bedienen will, die du nicht sehen willst, sage ich mal. Und von daher, also man kann den Film trotzdem weggucken so und sich daran nicht daran aufhängen. Und insgesamt muss ich aber auch sagen, dass das Finale so, es läuft halt durch.
Es ist kein mega Showdown, weil er einen Showdown haben muss, ne?
Es läuft halt, genau, es ist jetzt kein mega Highlight so, aber es funktioniert halt auch ganz, ganz solide und dann ist es halt auch abgehakt so. Also störe ich mich jetzt nicht wirklich dran, aber wenn man drüber nachdenkt, ist es halt leider Quatsch. Also hätte man einfach smarter lösen können, ganz einfach. Ja.
Interessant finde ich noch, und das habe ich jetzt bewusst ausgelassen, der Film beginnt natürlich nicht ganz so, wie wir es erzählt haben, sondern der Film beginnt ja damit, dass eine Reporterin oder die Presse gerade vor Ort ist an dieser Hütte und quasi dann durch irgendwas überwältigt wird, durch eine Person, die dort haust und die Journalisten dort angreift. Und das, was dort passiert ist, erklärt uns so ein bisschen nochmal das Ende, sozusagen der Abklapp dort. Wir sehen dann eben, dass das Fernsehen, die Presse, also es ist dasselbe, aber und die Polizei am Ort des Unglücks angekommen sind und davon dort berichten. Und scheinbar muss Chad ja doch überlebt haben, weil die ja noch irgendwie angegriffen werden dort in der allerersten Szene des Films von ihm. Das ist dann natürlich auch wieder so ein typisches Horrorfilm-Trope. Aber da, wenn man sich dann natürlich die erste Szene anguckt, hat die natürlich auch noch eine schöne Anspielung an das Texas Chainsaw Massacre, wer sich da an die erste Szene erinnern kann, als die Reporter unten in den Keller von Leatherface runtergehen, die ja schon inszenatorisch sehr hier, also quasi 1:1 umgesetzt wurde. Deswegen funktioniert der Gag auch ziemlich gut dann noch am Anfang. Aber das hätten wir es am Anfang erzählt, hätte das vielleicht schon ein bisschen was vorweggenommen in unserer Erzählung hier. Und ansonsten ist alles, ja, ein Happy End. Dale besucht Tucker im Krankenhaus, dem geht schon wieder besser. Da kann sich der Film dann auch nicht noch einen Gag, ja, manche würden sogar sagen, vielleicht einen geschmacklosen Gag, fand ich jetzt nicht ganz so schlimm, lässt er sich nicht entgehen, dass Tucker neue Finger bekommen hat, aber einer der Finger ist eben nicht seiner, sondern von einem der weiblichen Figuren dort in dem Film. Also er hat jetzt einen lackierten Nagel und einen Finger, der vielleicht ein bisschen, ja, nicht ganz so abgenutzt ist vom Handwerk, wie seine anderen Finger, würde ich mal sagen. Und Allison und Dale, die haben ein Bowling-Date, ein schönes miteinander und scheinen jetzt glücklich miteinander zu sein und haben wir quasi ein Happy End. Das fand ich am Ende noch ganz nett, so diese Kombination aus den drei Sachen, kann man mitleben. André, du willst was von mir?
Während, ich weiß noch nicht, ich will was von dir. Ja, sie haben ein Happy End, während der andere Hillbilly-Kumpel von Dale irgendwie mit der Rund versucht, Frauen anzusprechen, komplett scheitert.
Ja.
Ist halt auch nochmal geil und Dale einfach nur so, ach, ist mir egal. Ich finde das Ende sehr, sehr schön. Ich finde, das ist auch geil, wo er ihr das Geschenk macht und da ist so ein pinker Helm drin, als Referenz darauf, dass er sie vorher mit der Schaufel umgehauen hat. Meint halt so, muss jetzt immer tragen. Das ist auch ganz, ganz süß. Ich finde das Ende echt, ich finde es schön, dass er ein Happy End hat. Und dass es auch wirklich es dazu kommt, dass die beiden dann quasi ein Paar werden. Das ist irgendwie, das ist so schön konsequent und auch nochmal wieder diese Message mitzugeben, so Optik, so schließt nichts aus und nur weil das in das öffentliche Weltbild diese beiden Charaktere eigentlich nicht zusammenpassen würden, muss es nicht heißen, dass es nicht funktionieren kann und so. Finde ich super schön, dass der Film auch so endet und wie gesagt mit der kleinen Pointe im Hintergrund noch, wenn da irgendwie die Frauen über die Bänke fliegen und der Typ da irgendwie so versucht nett zu sein, aber auch wie er scheitert. Das ist ja ganz witzig und gefällt mir gut. Finde ich ein schönes, versöhnliches, rundes Ende.
Gehe ich mit. Du auch, Pascal?
Ja, absolut. Ich mag das Ende auch sehr. Ich finde es auch, kann ich gar nicht mehr zu sagen. Hat André ganz gut formuliert. Ja, sehr schönes Ende.
Wunderbar. Ja, dann kommen wir zum Fazit. Also ich finde, das ist durchaus wirklich eine charmante und vor allem extrem temporeiche Horrorkomödie, die für mich vor allem von ihren schrulligen, liebenswerten Hauptfiguren lebt, dem interessanten Perspektivspiel, also das macht wirklich Spaß und auch die Referenzen, die der Film vor allem am Anfang abliefert an berühmte Horrorfilme, also das versteht man auch zum Teil, würde ich sagen, wenn man eben nicht alle Horrorfilme dieser Welt kennt, gut, was vielleicht auch schon wieder fast ein Kritikpunkt sein könnte, dass er eben dann doch nicht so ins Detail geht, sondern eher die oberflächlichen Gags macht, aber das funktioniert auf jeden Fall, also die erste Filmhälfte finde ich extrem gelungen. Und da kommt man teilweise auch gar nicht hinterher, die Zeit vergeht wie im Fluge und ich finde den Film auch technisch, handwerklich in Ordnung, also das ist natürlich, wie gesagt, ein bisschen CGI, aber ich finde, bei einer Horrorkomödie fällt das weniger ins Gewicht, weil ich da ja auch die Gewalt nicht glaubhaft empfinden muss, deswegen ist es relativ wurscht, ob das nun CGI ist oder praktische Effekte und der Film macht eben beides, aber in der zweiten Hälfte geht dem Film eben leider aus meiner Sicht die erzählerische Luft komplett aus. Es gibt dann viele grundlos generische Szenen, auch dieser uninteressante Showdown, das alles sehr generisch und sehr, ja, wie haben wir es vorhin genannt, konventionell. Genau, und das fand ich dann wirklich sehr schade. Und die Auflösung halt, die ist halt wirklich schlecht in dem Fall, aus meiner Sicht. Das ist mir auch wirklich negativ aufgefallen. Aber die erste Hälfte ist super. Aber ich verstehe jetzt wieder, was mir damals dann nicht gefallen hat am Film und deswegen bekommt er von mir, und jetzt kriege ich vielleicht ein bisschen Haue von unserer Hörerinnenschaft, aber 3 von 5. Pascal.
Yo. Ja, ich hatte auch dieses Mal wieder tatsächlich sehr viel Spaß mit dem Film. Ich wollte noch mal, was ich glaube ich noch mal rausheben wollte, ist, dass halt, also einerseits haben wir jetzt noch wirklich, also der Film hat noch viele, meiner Meinung nach, gute und gelungene Gags, die wir jetzt auch nicht alle zitiert haben, weil es ja aber auch gar keinen Sinn ergibt, weil erstens sind sie nicht unbedingt witzig, wenn man sie zitiert, und zweitens, ja, es ist auch dann einfach zu viel. Aber gerade das ist halt noch so eine Qualität, die der Film hat. Und deswegen wollte ich jetzt nur noch mal rausstellen, dass da meiner Meinung nach wirklich viel handwerklich gute Comedy drin steckt. Und ich sag das immer nur so gerne oder erwähne das immer nur und stelle das so gerne heraus, weil das meiner Meinung nach irgendwie erstmal überhaupt nicht selbstverständlich ist, auch nicht einfach ist unbedingt. Und schon ein Qualitätsmerkmal ist, dass auch nicht jeder, also es gibt sehr, sehr viele Horrorkomödien, die, sag ich mal, nur sehr, also wesentlich weniger erfolgreich schaffen, wirklich richtig witzig zu sein. Und der Film schafft das meiner Meinung nach ziemlich gut. Der ist wirklich über die große Laufzeit des Films witzig und hat dann dazu noch auf der einen Seite die charmanten Figuren und auch da haben wir ja gesagt, da bin ich auch bei euch, zumindest in der ersten Hälfte noch dieses wirklich interessante Metaspiel, das der Film einem da betreibt und diesen coolen Kniff. Und deshalb würde ich schon sagen, ist das für mich ein überdurchschnittlich guter Film in der Hinsicht. Nur, ja, dass er natürlich dann trotzdem halt kein Meisterwerk ist und dass er seine Schwächen hat, da stimme ich vollkommen zu. Trotzdem, in der Summe sind das für mich 4 von 5 Sternen und ich habe immer wieder sehr viel Spaß mit dem Film und ja, kann dem da wahrscheinlich einfach mehr verzeihen, weil er mich einfach, ja, weil ich ihn einfach sehr witzig finde. Auch so doof, wie das klingt. Ja, mein Fazit.
Was hast du ihm gegeben?
4 von 5 Sternen.
André.
Ich finde den Film sehr lustig. ist ein Film, den ich immer noch mag. Ich finde, der hat nach wie vor auch so eine gewisse Stellung, weil er einfach doch was Eigenes gemacht hat damals, was es auch bis heute ja so gesehen so nicht mehr gab. Und ich meine, klar, du kannst ja Formel dann auch nur noch kopieren irgendwie. Aber ich meine, du kannst heute sowas benennen, vielleicht wie Final Girls, aber auch das geht ja nochmal in eine andere Richtung von der Inszenierung her. Jedenfalls die Idee, die der Film hatte und hat, ist nach wie vor cool. Und ja, gute Schauspieler, gut besetzt, funktioniert halt alles super. Die Inszenierung ist gut, der sieht gut aus. Haben wir schon gesagt, ist super gepaced, hat ein gutes Tempo, wird eigentlich nie wirklich langweilig. Also ich würde dem Film niemals Langeweile zurechnen. Der unterhält mich durchgehend. Halt mal mehr auf die eine und dann auf die andere Weise. Also gerade in der ersten Hälfte haben wir gesagt, triumphiert er halt sehr durch diesen cleveren Humor, durch das ganze Bedienen eben der Klischees und Abhandeln der Tropes und dann eben auch ein paar Referenzen tatsächlich eben wirklich aufs Genre, auch für Kenner. Und das klappt halt echt erstmal super und wirst erstmal gut reingeführt und verstehst halt dann ja relativ schnell auch eben diese Krux des Ganzen, dieses Missverständnis, was in anderen Filmen natürlich einfach eiskaltes Geslasche wäre. Und das ist alles cool. Und ja, und dann eben in der zweiten Hälfte, wie schon auch eben angesprochen, die Kritik eben auch von mir, verliert er mir so ein bisschen an Boden und vergisst so ein bisschen, was er sein wollte. Er vergisst diesen Persiflage-Ansatz, den er eigentlich hat und diese referenzielle Art, die er hat und wird eben zur typischen blutigen Horrorkomödie so, die sich dann einfach nur an sich selbst bedient, ohne sich am Genre zu bedienen. Das ist halt einfach ein bisschen schade. Da hätte halt einfach viel mehr Potenzial stattfinden können. Du hättest halt, wie gesagt, so viele Möglichkeiten gehabt, so viele Filme zu referenzieren und Szenen zu referenzieren, die eben der Fan kennt, weil letztendlich gucken das ja auch wirklich hauptsächlich die Fans und erkennen dann eben viele Dinge wieder oder können viele Dinge wieder erkennen. Du kannst ja auch Sachen inszenieren, die halt das Nicht-Kenner-Publikum lustig finden, einfach aus der Lustigkeit heraus und trotzdem könnte dann eben parallel der Genre-Fan daraus wieder darin erkennen, was er eben aus einem anderen Film vielleicht kennt, der eben sonst nicht so Mainstream stattfindet. Also die Möglichkeiten wären, glaube ich, zahlreich gewesen, da noch viel mehr reinzugehen, noch cleverer zu sein. Das verpasst der Film dann letztendlich hinten raus, meiner Meinung nach, und wird dann eben sehr flach, wenn auch unterhaltsam. So, von daher kürze ich es jetzt ab, so, den Rest habt ihr gesagt, ist ein guter Film, bisschen verpasste Chance, trotzdem 3,5 mit Stern, so, 3,5 mit Herz von mir, so. Ich mag den sehr gerne und kann ich auch immer wieder gucken. Hätte einfach nur noch mehr sein können.
Ja, das soll's für heute gewesen sein. Mit Devils and Demons noch ein kleiner Ausblick auf die nächste Woche, denn das wird die reinste Folterfolge für mich, denn also, wow, das war jetzt wieder ein Wrong Turn von mir gewesen, weil ich wollte sagen, weil wir zum einen den kompletten Haushalt von dir hier im Podcast haben, André, von mir und von André, also es sind sehr viele Leute nächste Woche da, aber das ist nicht der Grund, warum es eine Folterfolge wird, sondern das Thema, nämlich wir werden über eines der erfolgreichsten Horror-Franchises aller Zeiten reden, und es handelt sich um ein Franchise über weiße Leute, die in einem Haus wohnen, in dem es spukt und die dort einfach weiter drin wohnen bleiben. Also bis...
Das war relativ simpel. Die viel zu großen Häusern wohnen.
Ich finde, das war schon fast mehr Plot, als die Filmreihe hat, aber okay.
Das stimmt. Und bevor wir aussteigen, vielleicht, wir haben es am Anfang ja schon geteasert, aber jetzt gar nicht mehr benannt, vielleicht noch kurz ein Hinweis, weil du hast ja am Anfang schon gesagt, es soll ja einen zweiten Tarkandel geben.
Ah ja,
dann hast stimmt. du relativ schnell weitergeschoben und da wollte ich ja nicht reingrätschen. Kurzer Hinweis nur dazu, der Film liegt quasi immer noch so ein bisschen auf Eis. Die Gerüchte gibt es schon seit jetzt über 7 Jahren inzwischen. Letztes Update dazu gab es 2018 und da hieß es, dass nach wie vor was gemacht wird, aber wahrscheinlich wird es, also durch die Blume wurde gesagt, es wird wahrscheinlich kein Film, sondern irgendwas anderes. Also man wird Tucker und Dale, diese Figuren, wiedersehen, aber irgendwie anders. Vielleicht wird es eine Serie, vielleicht wird es ein Comic, das ist
Tucker
unbekannt.
Tucker and Dale vs. Evil Dead, die Serie.
Zum Beispiel, würde ich mir angucken. Also es wird wohl noch irgendwie an den beiden Figuren geschraubt, aber es gibt keine konkreten Hinweise und ein Film scheint derzeit nicht in der Mache zu sein.
Apropos Evil Dead, da fällt mir dann doch noch was ein, hier am Ende. Es war ja vor kurzem die digitalen ehemaligen E3-Showcases der großen Videospielehersteller oder fast aller großen Videospielehersteller. Und da gab es ja auch einen Trailer zum Evil Dead Game mit jetzt Ausschnitten aus dem Spiel. Und da hätte mich jetzt mal interessiert, was ihr davon haltet, ob ihr da Potenzial in dem Spiel seht. Ich fand es tatsächlich, es sah einfach nur aus wie ein hübscheres Friday the 13th Videogame. Tatsächlich auch, glaube ich, gameplay-mäßig sehr ähnlich. Auch wieder dieses, wie heißt das, nicht asynchron, sondern asymmetrische Spielprinzip mit quasi mehreren Spielern, die unterlegen sind einem anderen Spieler, der quasi das Böse spielt. So sah es für mich so ein bisschen aus. Aber es sah gleichzeitig auch ganz nett und schön brutal aus, André. Wie hast du das empfunden? Siehst du Potenzial? Also wir kaufen es ja eh, wir spielen es ja eh, aber...
Ich wollte gerade sagen, Devils and Demons Squad ist schon gegründet. Nee, ich habe schon Bock. Also natürlich geht es in die Richtung ja Dead by Daylight, ne, oder auch das Friday the 13th Game. Also vom Spielprinzip habe ich da total Bock drauf. Ich hoffe halt, es wird abwechslungsreicher als Dead by Daylight, weil ich bin ja absolut kein Fan von dem Spiel, weil ich es stinklangweilig finde. Klar, sie haben die coolen Killer und sie haben die coolen Crossover-Franchises immer drin. Da sind sie natürlich gut drin, aber ich finde das Spiel einfach stinklangweilig, weil du ja nichts anderes machst, außer diese Generatoren da reparieren.
Ja, da kann ich jetzt nichts so sagen. Ich habe mehrere hundert Stunden das gespielt, deswegen sage ich jetzt nichts so.
Ich finde es einfach stinklangweilig. Also mir gefällt das Gameplay nicht. Ich fand halt das Friday the 13th Game vom Gameplay her viel geiler.
Ja.
Da haben sie ja leider einfach, weil du einfach viel mehr Möglichkeiten hast, auch zu taktieren, dich abzusprechen und einfach mehr machen kannst, mehr Möglichkeiten hast zu entkommen. Und ich fand Jason einfach hat geilere Moves gehabt als die Killer in Dead by Daylight. Und weil Dead by Daylight auch halt das Ding ist, halt, du hängst die Charaktere immer an den Haken, so, ja, okay. Und mir fehlt einfach die Abwechslung auch, dass der Killer halt geile Kills machen kann.
Bei ja, Friends vor allem eben die Trademark-Kills, ne?
Oh, wie genau, bei Friends Hattest Game halt, war das halt so hart, so was der machen konnte und du konntest auch neue freispielen und so, es war halt vom Ansatz mega. Leider hat ja der Publisher da, der Entwickler Gun Media ja vercheckt, die richtigen Lizenzen sich zu holen. Und die haben ja inzwischen die Lizenz verloren und dürfen das Game nicht mehr updaten. Ist halt super schade.
Aber es ist immer halt ein Problem, weil es halt technisch unglaublich schwach ist und das war es auch bis genau. zum Ende leider.
Und sie können es halt leider nicht mehr updaten, richtig. Und es läuft halt immer noch wie so ein Sack Nüsse. Deswegen, ich hoffe halt, es wird die Abwechslung haben von einem Friday-Game, aber halt eben mit einer technischeren Raffinesse, dass man es auch vernünftig spielen kann. Wenn sie das hinkriegen, dann bin ich mega in.
So, Pascal, hast du es auch gesehen, die Präsentation?
Shame on me. Ich war am Wochenende so eine busy Biene, dass ich nicht ein einzige E3-PK oder nicht einen einzigen Livestream gesehen habe, außer jetzt am Dienstag die Nintendo. War das Dienstag? Nee, ich glaube Dienstag. Ich lebe außerhalb von Raum und Zeit in dieser Pandemie. Aber ich glaube ja, ich habe sonst einfach nichts gesehen. Aber ich habe diesen Teaser, war das letztes Jahr E3?
Ja.
Als er zum ersten Mal?
Ja.
Ja, das habe ich gesehen. Und ey, ich habe Bock auf das Spiel. Also ich bin jetzt gespannt. Ich werde mir jetzt mal nach der Folge, also nach der Aufnahme noch mal angucken, was es da jetzt Neues zu sehen gibt. Und ja, wie gesagt, das Squad steht. Das wird auf jeden Fall mindestens ausprobiert.
Alles klar. Wunderbar. Dann danke, dass ihr wieder dabei wart. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons mit Chris. Pascal und André. Ciao.
Tschüss, macht's gut.
Tschüss. Tschüss.